Herzlich willkommen auf dem hipsten Dachboden der Welt, hier im Frankenberger Viertel in Aachen. Und willkommen zum besten Podcast aus Aachen.
Zum besten Drei-Fragezeichen-Podcast aus Aachen.
Ja, stimmt.
Ich glaube, wir kennen gar nicht alle Podcasts aus Aachen.
Nee, aber es gibt ein paar.
Ja.
Zum besten Drei-Fragezeichen-Podcast aus Aachen. Recherchen und Archiv. Wir freuen uns, dass ihr auf Play gedrückt habt zur Folge Die gefährlichen Fässer. Wie sind wir drauf gekommen?
Ja, ich glaube, Stefan, du hattest immer mal so angedeutet, dass wir da so eine Ecke in den Folgen noch weitläufig umschifft haben, die halt schon in der Historie der Serie eine Rolle spielen. Einmal mitten rein in die Crime Buster. Und da haben wir uns die gefährlichen Fässer dann ausgesucht, weil Hanno, du sagtest ja auch, glaube ich, das ist eine Folge, die...
Die hat mich damals gecatcht, tatsächlich. Also als sie rausgekommen ist, das war 89, ne? Da war ich 7. Und ich weiß auch, dass ich die damals, also ich bin ja quasi noch das Küken mit Ende 30 hier, und habe die halt tatsächlich noch als Kind, als sie rausgekommen ist, mitbekommen. Und ich fand die schon sehr catchy, weil das war halt wirklich was anderes. Weil davor war noch so mit 45 Gold der Wikinger und so, da war das alles noch so ein bisschen braver und kindlicher. Und zack, auf einmal waren die irgendwie in so ganz anderen Sachen drin. Und
das hat dich also angesprochen damals?
Schwierig. Ich fand's komisch erstmal, aber die Folge ist mir in Erinnerung geblieben davon, am allermeisten.
Mhm. Bei mir ist es so, dass tatsächlich hier mein Erlebnis mit den drei Fragezeichen so einen totalen Bruch hat. So.
Ja.
Auf einmal, das ist für mich, wie du das schön gesagt hast, so eine unbekannte Ecke. Mhm. Also entweder war ich da, was jetzt lebensaltermäßig, hat es gerade nicht gepasst irgendwie so, und man ist den Sachen dann aus dem Weg gekommen. Jetzt muss ich überlegen, was 1990 war. Das kann auch gut sein, aber auf jeden Fall, die sind so bei mir vom Radar verschwunden. Und auch, weil ich sagen muss, die sind anders. Das ist tatsächlich ja so, diese Crime Busters Area ist ja anders. Und du hast ja darüber was rausgefunden. Glaube ich. Wollte ich schicken überlagen.
Ach so, ja, schicken überlagen. Nee, ich meine, ich glaube, wir alle haben ja einfach nochmal auch vorher geguckt, was es so mit den Crime Bustern auf sich hat, um unseren Recherchen und Archivnamen auch wenigstens ein bisschen gerecht zu werden.
Genau. Ich nicht.
Ja, gut, ne? Freunde sind. Vorbereitung ist alles. Nee, genau, ist halt Folge 48 und ist halt die Entwicklung in der Serie, die halt dem Umstand geschuldet ist, dass in den USA es eine Hörspielreihe gab, die halt ordentlich Konkurrenz gemacht hat. So Ende der 80er, ne, 89, 90 rum, gab es halt eine Hörspielreihe, die Hardy Boys oder die Hardy Boys Case Files. Auch eine Hörspielreihe, jugendliche Detektive, und da wurde es halt ein bisschen härter, actionlastiger, erwachsener in den Themen, und das kam wohl in den USA gut an und hat die Reihe der drei Fragezeichen da unter Zugzwang gesetzt, und insofern hat dann der Verlag sich genötigt zu sehen, da auch an den Stellschrauben zu drehen und die Serie ein Stück weit neu auszurichten.
Die sind auf einmal von einem Tag auf den anderen sind sie irgendwie 2, 3, 4 Jahre älter geworden, gefühlt, ne?
Ja, es sind die Freundinnen wohl dazugekommen, die sind alle autoaffin, wie die Sau.
Ja, genau.
So. Ja. Action ist dazugekommen, jede Menge.
Ja, keine Mystery-Folgen, keine Rätsel mehr, sondern mehr Action, mehr Kampf, mehr
Kriminalität,
aktuelle
auch.
Themen.
Ja.
Ja,
so, das stimmt. Also es ist schon ein ganz schöner Schub. Und ich glaube, wenn ich das richtig noch auch im Kopf habe, ist ja vor allem auch die Serie sollte damit nochmal extrem gepusht werden, weil die auch der Serie selber ging es schlecht. Nicht nur wegen der Konkurrenz von den anderen, sondern der ging es schlecht. Und soweit ich weiß, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ist das ja in den USA dann das Ende auch dieser Serie gewesen mit den Crimebusters. Das ist dann zu Ende gegangen, ne? So.
Tja.
Und die deutsche Ära hat begonnen.
Ja,
ich wollte ja ursprünglich eigentlich nämlich die Ära, die dann anknüpft, die erste deutsche Autorin, Henkel, ja, die so einen großen Namen, ich kann mir den Namen halt verschiss nochmal nicht merken, Henkel Waldhofer, glaube ich, heißt sie so, die ja ein sehr zwiegespaltenen Ruf in dem Drei-Fragezeichen-Universum hat. Aber umso besser, dass wir uns jetzt mal den gefährlichen Fässern widmen. Und genau, die Idee kam ja von dir, ne? So die konkrete.
Ja.
Ja.
Ja, komm, würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein, ne, mit unserem Klassiker, Klappentext, Coverwürdigung.
Wobei ich in der Tat vorher auch noch spannend fände, tatsächlich was zur Autorin zu sagen, irgendwie, weil es eben von G.H. Stone verfasst ist. Das ist aber ein Synonym eben für Autorin Gail Linz, die halt einen Synonym brauchte, weil der Verlag sagte zu dem Zeitpunkt, weibliche Autorin, das passt zu uns nicht. Das können wir mit werbewirksam und Blick auf Verkaufszahlen so nicht pushen. Deswegen bitte Synonym. Und die Gail Linz ist halt wiederum die Ehefrau von Dennis Linz, der als William Arden eben ganz früh und durchaus prägend irgendwie viele Geschichten für die drei Fragezeichen geschrieben hat und eigentlich so ein bisschen als der Nachfolger von Robert Arthur gilt. Und insofern halt irgendwie spannend, da auch nochmal auf Autoren-Background zu gucken. Das Ganze verdanken wir natürlich auch so ein bisschen den Blick in das Buch von Herrn Rodenwald, muss man ehrlicherweise sagen, der da ganz toll die Infos auch nochmal zusammengefasst hat und die Recherchenarbeit da auch sehr erleichtert hat.
Ja, wir waren da mal in der Bibliothek.
Ne? Ja, doch. Ne? Ehre, wem Ehre gebührt. Ne? Also da fand ich wirklich an der Stelle, fand ich es unglaublich interessant, das auch da nachzulesen und in Vorbereitung auf die Folge sich da einzustimmen.
Ja, ja, es ist auf jeden Fall spannend, weil ich finde, das ist, sonst halten wir uns ja nicht sehr lange mit sowas auf, aber hier müssen wir das ja nochmal sagen, weil es so eine Zäsur
ganz andere Ära.
Ja. Das sind nicht die ganz brandneuen, wo sag ich mal, deutsche Autoren sich schon lange irgendwie so da drin rumwühlen, sondern es ist so quasi, ich markiere so das Ende der Drei-Fragezeichen-Ära mit so einem letzten Aufbäumen. Und ich finde, das ist auch spürbar. Das werden wir ja noch sehen, wenn wir die Folge besprechen.
Ja, das war eben auch der William Arden, der auch letztlich verbittert gesagt hat, so, ich habe die eine Folge, die Automafia, hat er geschrieben als Crimebuster-Folge und hat gesagt, danach kam alles, was ich so als Plot-Ideen eingereicht habe, wurde vom Verlag abgelehnt, weil es zu erwachsen sei. Ja. Und er sagt, irgendwie sollte die Serie äußerlich erneuert werden, aber eigentlich sollte sich auch nichts ändern. Und das war dann so ein Widerspruch, der halt nicht geklappt hat und der, glaube ich, auch dann für den amerikanischen Markt nicht funktioniert hat.
Und das erste Mal eine Serienbibel vorkam, wo man sich stringent dran halten musste.
Irgendwie. Wobei Automafia schon wieder ein gutes Stück weiter ist als Gefährliche Fässer. Ne?
Mhm. Aber ist auch ein Crimebuster.
Ja, das dauert ja ein bisschen.
Dauert ein Jahr ungefähr.
Ja,
ne?
Ja, aber da sind einige aber auch rausgekommen in der Zeit. Ja. Also da sind erstaunlich viele Folgen rausgekommen, fand ich.
Ja, ich habe ungefährliche Fässer immer im Bogen gemacht, weil ich diese so ein aktuelles Thema, das ist für mich halt drei Fragezeichen. Aber wir gucken mal rein. Ich glaube, wir sollten mal zum Klappentext, sonst kommen wir nicht mehr an unsere Maßgabe, unter 2 Stunden zu bleiben. Ich lese mal vor. Den ich gefunden habe jedenfalls. Die drei Detektive und Bobs Vater stürzen mit dem Flugzeug ab. Mitten in ein Tal voller Geheimnisse und Gefahren. Merkwürdige, von Dämonen besessene Indianer tun seltsame und rätselhafte Dinge und dann stellt jemand den drei Fragezeichen eine tödliche Falle.
Ja, das ist auch der Klappentext, den ich zuerst gefunden habe.
Aber der auf dem Buch ist ein anderer.
Und es gibt aber noch eine längere, andere Version. Ne?
Das ist vermutlich die hier auf dem Buch ist. Ne, gibt es noch. Ich finde jetzt ehrlich gesagt die ganz gut. Ja. Besser als den Titel.
Ja.
Besessene, von Dämonen besessene Indianer tun rätselhafte Dinge. Da wäre ich jetzt schon wieder dabei gewesen. Ne?
Indianer.
Aber so gefährliche Fässer, das nimmt es ja einfach schon vorweg, der Titel. Also das ist so.
7 Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein.
Dämonische Indianer, die drei Fragezeichen und die dämonischen Indianer. Da hätte doch jeder mal, okay, gibt dann der
Stoff. Ja, aber die dämonischen Indianer, ich meine, die Indianer kommen da ja ganz gut weg in der Folge. Ne? Also, ja, aber genau, wie der zweite Klappentext zustande kommt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sollen wir den der Vollständigkeit halber im Vergleich auch einmal lesen?
Ja. Du hast
den
gerade, Tanne. Ja, ich mach mal. Eine Bruchlandung mitten in der Wildnis. Handelt es sich etwa um Sabotage? Bobs Vater, ein bekannter Zeitungsreporter, scheint gefährlichen Machenschaften auf der Spur zu sein. Zu diesem Zweck wollte er in der Sierra Nevada einen geheimen Interviewpartner treffen. Doch nach dem Unfall ist der Reporter spurlos verschwunden. Fern jeglicher Zivilisation machen sich die drei Fragezeichen auf die Suche und stellen bald fest, dass Mr. Andrews in die Gewalt skrupelloser Gangster geraten ist. Ja, gibt schon einen recht guten Überblick über den Anfang.
Ist auch ein toller Klappentext. Also kann man, finde ich, nicht...
Macht neugierig.
Nicht meckern. So, ja. Ne? Das ist so...
Ja. Ja, das Cover hat Eiger Rasch gemacht. Wie gefällt es euch denn so?
Ja, es ist halt schon klar, worum es geht. Also es ist so ein giftiges Fass, ja?
Ja, man sieht ein Fass im Vordergrund, wo man sieht noch die Beine eines Menschen und in einer weißen Hose, was auch irgendwie so ein Giftmüllanzug sein könnte. Ein Bein ist auf das Fass draufgestellt und auf dem Fass vorne drauf ist halt einfach, das ist schon ein bisschen angerostet, sieht man, ne? Und da ist halt einfach ein Totenkopf drauf und das macht schon klar, dass es irgendwie um Giftmüll gehen muss.
Ich finde, man sieht von der Geste, wie er draufsteht, dass er so locker draufsteht. Ja. Man stellt sich jemanden da, der so, es wird ja ein Caro sein. Ja.
Was? Vermutlich.
Es ist ein bisschen wie auf einer Bühne irgendein Gitarrist seinen Fuß auf eine Box stellt.
Ja, ja. Aber so, oder so, seine Knarre in der Hand hält.
Ja, ja.
Also, ich bin der Held. So.
Ja.
Also es ist, ja, klar, kann man machen. Das ist halt, ne, also mich spricht es halt deswegen nicht an, weil für mich dann ganz klar, Umweltthema und so, TKKG. Und so.
Ja,
also,
ja, irgendwie. Ja, es ist ein bisschen plump.
Ja,
echt.
So, ja, genau, es nimmt zu viel vorweg. Also der Klappentext bleibt schön, aber das Cover ist halt einfach auch Mist.
Ja, das willst du machen auch. Also ganz ehrlich, wenn du die Vorgabe kriegst und die gefährlichen Fässer, was sollst du malen? Ne?
Ja.
Besessene Indianer.
Zumindest mal zwei Fässer, ne? Ich sehe da nur eins.
Nee, da ist eins im Hintergrund.
Ist eins. Siehst du mal? Ne? Dann höre ich auf zu meckern. Steigen wir ein, oder?
Ja.
Ja. Sie starten in einem Flugzeug. Man hört Motorengebrumme. Es ist recht interessant, finde ich, schon mal so dieses ganze Setting. Die sitzen wohl in so einer Cessna, ne? So einer kleinen Maschine und Justus versucht rauszukriegen, was das für ein Interviewpartner ist, mit dem Bobs Vater sich da treffen möchte.
Und sie fliegen über die Sierra Nevada. Ja. Das fand ich nochmal schön, weil mich das voll inspiriert hat, mal nachzugucken, wie es da Eis aussieht. Weil das ist ja schon recht malerisch auch beschrieben.
Ja, total.
Ja.
Super stimmungsvoll. Es hat sowas von so Naturdoku, gucke ich auch schon mal gerne. Und irgendwie der Erzähler beschreibt das auch so schön. Und
das ist wirklich gut gemacht.
Und auch so das ganze Sounddesign stimmt, finde ich, an der Stelle. Und Justus macht dann so diesen Hint irgendwie sowas und sagt, ja, aber Mr. Andrews hat uns noch nicht erzählt, wie der Partner heißt. Und er sagt dann so, nein, das werde ich auch nicht. Und er sagt, es handelt sich also um einen Mann. Weil sonst hätte er ja widersprochen. Wo ich mir denke, so, ach nee, Justus, das ist jetzt ein bisschen platt. Er hat halt einfach nur alles dementiert. Und bloß, weil man nicht sagt, nee, ist eine Frau, dann hätte er ja noch mehr Infos ausgeplaudert. Also,
wobei Justus ja recht hat. Ne?
Ja,
das ist einfach, so, das merkt man. Aber es ist so ein bisschen, wo man schon dann auch denkt, aha, die sollen also Jugendlicher rüberkommen. Das ist so ein bisschen kindlich.
Ja,
also,
aber auch so Klugscheißer Justus ist halt trotzdem immer noch am Start.
Ja, aber das ist, finde ich, so auch schon mal so ein Zeichen. Der Bob und Peter, die sind in dieser Folge, die sind viel dominanter und präsent und jugendlicher, während Justus eher noch so in diesem Kindhaften verbleibt.
Nerdig.
Ja, nerdig, okay.
Justus bleibt irgendwie nerdiger.
Könnte man so sagen. Aber das ist so schon der erste Auftakt. Wir werden es ja noch
an
verschiedenen Sachen sehen.
Ja.
Aber erstmal ist das einfach total schön.
Ja.
Bobs Vater ist beruflich unterwegs. Sie sind im Ferienmodus mitgekommen. Sounddesign, hast du schon gesagt, Hanno, finde ich richtig schön. Richtig cool gemacht ist dann nämlich auch, dass auf einmal der Motor ausfällt.
Ja, genau.
Und Notlandung steht an, ne?
Ja, krasser Scheiß. Also allein das, finde ich schon mal, ist mal ein Einstieg. Also fand ich als 7-, 8-, 9-Jähriger, ich habe die ja dann auch noch eine Zeit lang öfter gehört, war ja schon ein krasser Start für eine 3-Fragezeichen-Folge. Ja. Echt mal lebensbedrohlich. Also
und Justus kriegt auch Muffe. Also oder wird so unsicher, macht so unsichere Scherze. So. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir abstürzen oder so.
Ja, aber auch Bobs Vater dann an der Stelle, ne, auch ganz klar so dieses so Leute, jetzt hier Köpfe runter, ne, zwischen die Knie und hier, ne, wir gehen runter und da vorne ist irgendwie ein ausgedehntes Stück, da haben wir gute Chancen. und Raboms, ja, und dann auch wirklich Gewitter im Sound, ne? Ja. Also auch gut gemacht alles.
Aber da ist auch schon klar, der Bobs Vater, ne, den wir ja in einen späteren Folgen als gewaltfreien Nicht-Ohrfeigen-Verteiler kennenlernen, ne, ist ja hier schon eher so wie Herr der Lage und hat wieder diese Kinder unter sich, so ein bisschen.
Ganz klar.
Und das ist ja auch was Neues. Also weil Bob ja, oder Justus ja eigentlich, oder für mich das Markenzeichen ist, dass Justus ist den Erwachsenen überlegen. Ja. So, ne? Und das wird schon ganz früh alles so weggemacht.
Naja, aber ich meine, auf der anderen Seite ist ja auch ganz klar, keiner von den dreien fliegt das Flugzeug, ne?
Ja, ja, also ich weiß, was du meinst, Stefan, aber das ist ja oft auch dieses dann den Bösewichtern gegenüber überlegen.
Ja, oder auch anderen Gesprächspartnern, denen sie Infos entlocken wollen oder sowas.
Es ist zumindest eine der seltenen Begegnungen, glaube ich, mit, oder? Also so viele Begegnungen mit Bobs Vater gibt es eigentlich nicht.
Nee.
Doch.
Ja, später.
Es gibt ja auch noch mal hier bei Gold der Wikinger oder sowas, gibt der
ja
auch
da
irgendwie.
Gibt den
ja, aber es kommen immer wieder Aufträge. Ja, Geisterinsel.
Das ist Peters Vater.
Stimmt, beim Film. Ja,
aber du hast recht. Es stimmt schon, er ist natürlich noch am häufigsten. Naja, egal. Ja. Aber Bobs Vater ist wirklich gut. Er hat seit 3 Jahren, ne, im Buch steht, den Führerschein, den nennt man das Führerschein, Flugschein. Ja.
Flugschein, ja.
Da habe ich mich dann doch gewundert, dass er die dann so nach 3 Jahren schon so lässig runterkriegt. Ne?
Ja, vielleicht hat er einfach nur Schwein gehabt.
Das ist im Buch auch viel interessanter, weil du kriegst Angst mehr, weil die sagen, wenn die Cessna weniger als 160 Kilometer fliegt,
dann fällt
die wie ein Stein. Ne? Ja. Also das heißt, daher musst du den Sinkflug genau richtig einleiten und ganz gar nicht so
schnell
lass mal cruisen und gucken, wo was Cooles ist. Und das macht so ein bisschen noch mehr Stimme.
Ja, wir schreiben ja auch, dass da unten Kiefernwälder, Gebirgszüge, das ist jetzt auch nicht unbedingt die Landschaft, wo man mal eben entspannt auf dem Acker runtergeht. Also das fängt das Hörspiel schon echt cool ein, was da Gefahr droht.
Ja.
Und es ächzt, es kracht raus aus dem Wrack, bevor es explodiert.
Auch sehr gut, es könnte Benzin auslaufen und so, ne? Raus hier und alles noch dran. Und wo er dann auch sagt, hier, guck, seid ihr auch wirklich nicht verletzt, vielleicht habt ihr es noch gar nicht gemerkt.
Nochmal nach.
Ja, weil man so unter Schock stehen könnte und so. Also alles schon doch relativ realistisch für so eine 3-Fragezeichen-Folge, ne? Und ernsthafte Gefahr.
Das sind die Szenen, die kennt man aus Actionfilmen.
Ja.
Genau. Ne? Das ist so ein Setting, auch dieses irgendwie in der Wildnis, Stranden, kennt man eigentlich als Motiv.
Ein Setting, was mir sehr gefällt, muss ich sagen.
Ja. Also ich finde, da sind viele Andeutungen und Settings drin. So, ne? Ja. Also der Mann, der böse Sachen mit Indianern tut, das ist doch eigentlich auch oder? Also ein klassisches Setting. Ist nicht bei
Schuhhand
oder ist nur bei Schuh, das mache ich tun. So. Also es kam mir jedenfalls klassisch vor, aber egal.
Naja, auf jeden Fall sind sie in der Wildnis gestrandet. Einfach so, ohne irgendwas, ohne was zu essen.
Ja.
Ohne die kalifornische
Sonne. Ne? Und jetzt ist natürlich die Frage, was habt ihr drei in Sachen Überlebenstraining zu bieten?
Ja.
Was mich zu einer ganz wichtigen Frage führt. Also ich finde diesen Einstieg schon mal ziemlich geil.
Mega.
Ja. Es ist wirklich ein guter Einstieg, kann man nichts sagen. Es geht actionmäßig ab und man denkt, okay, was jetzt? Ne?
Ja.
So als nächstes. Wie geht's denn letztendlich weiter? Und es lässt nicht lange auf sich warten, ja, so, denn als erstes kriegt Justus nochmal den geballten Frust ab. So.
Ja, und den geballten dicken Witz.
Ja,
da war noch nichts mit Body Shaming.
Ja,
ne?
Man ist unsicher, lass uns den Dicken verarschen.
Genau.
So, ne? So,
alles ist erlaubt, Justus. Alles, was es gibt.
Ja, das kann man ja auch nicht sagen.
Und das zieht sich durch die Folge und ich finde es leider so doof. Bitter. Das ist so dieses klassische Motiv, alles, was irgendwie zu spannend oder zu grausam wird, lösen wir auf mit kindlichem Humor und da geht's immer auf den Dicken und immer ums Essen.
Ja,
das macht so ein bisschen, hat's mir die Folge auch verleidet zwischendurch.
Finde ich auch. Aber da kommt noch krasser.
Viel zu viel, fand ich's. Ja,
und ich finde wirklich, es ist so, das meine ich, es ist so ein bisschen, die sind mir zu dominant. Also, das ist nicht mehr nur so, ach, Dickerchen, sondern so, alles ist erlaubt.
Ja, das ist das Jugendliche.
Ja, so, aber so.
So die Mobbenden.
Genau.
Die man so aus dem 8., 9. Schuljahr kennt.
Da denke ich auch, was waren denn die Hardy Boys für welche?
Aber
wenn sie denen nachgeeifert haben. Das hört sich schon so mobbend an, Familie Flodder da, ja.
Ja, auf der anderen Seite ist das ja auch wirklich ein beliebter Kniff quer durch alle Geschichten. Alles, was dann irgendwie für Kinder zu spannend ist so, wird dann halt abgemildert. Und Justus selber haut ja selber auch blöde Sprüche raus nachher, ne? Also, ich meine, Justus auf der anderen Seite ist dann irgendwie auch in den Kontoren durchaus stark und eloquent, wie wir ihn kennen.
Ja, ja, wie war das? In Notsituationen sind Ausnahmen das Gebot der Stunde oder irgendwie sowas?
Das kommt später noch, genau. Aber erstmal sagt er hier so, eure Bemerkungen entbehren einer gewissen Qualifikation nicht, lassen jedoch ein hohes Maß an Gefühlsrohheit erkennen.
Wo er
schön gestellt, aber ja.
Wo er vollkommen recht hat, ja.
Ja,
seid mal nicht so assi zu mir, vielleicht braucht ihr mich noch.
Weil ich meine, die reden immer darüber, die haben gerade irgendwie dann aus dem abgekühlten Wrack alles rausgeholt, die machen sich gerade damit vertraut, dass es unter Umständen echt arschkalt wird, dass sie nichts zu fressen haben, dass sie nicht wissen, wo sie sind. Da hätte man auch irgendwie andere Dinge zu tun, als
sich über den Dicken lustig
auf Justus rumzuhacken.
Ja.
Ne?
Ja, weil sind wir mal ganz ehrlich, wenn der Tag auf 8 kommt, ist Justus auf jeden Fall der am längsten ohne Essen auskommt.
Ja, wahrscheinlich als erstes gegessen. Naja, auf jeden Fall geht es aber sehr schnell darum, eigentlich, wie sie denn jetzt gefunden werden könnten. Und Bobs Vater setzt da auf den Leitstrahlsender, der auch automatisch funktioniert, wie er Peter auf Nachfrage erklärt und irgendwie auch auf dessen Bitte dann mal nachschaut. Ja.
Und dabei stellt sich halt heraus, dass da keine Batterie drin ist, dass das Ding wohl irgendwie sabotiert sein muss. Irgendwer muss das sabotiert haben, was dann natürlich schon zu einem Fall wird.
Ja. Wobei Bobs Vater ja noch sagt, ja, aber ist ja nicht so schlimm, wir sind ja in so einer Art Paradies hier.
Ja, das ist ganz geil.
Die anderen noch nicht bemerkt und
Justus hat gute Gegenargumente, oder?
Ja, also. Das sehe ich anders. Ja, ich meine, auf der anderen Seite, ja klar, ne? Aber es ist auch wieder sehr klug von Bobs Vater zu sagen, so, ne, komm, reframe, ne? Wir sind alle gesund, hier ist keiner ernsthaft verletzt, wir müssen hier keinen mit einem offenen Bruch durch die Gegend schleifen. Ne? Was schnell mal passieren könnte in so einer Situation.
Ja, er sagt ja auch, ne, wir werden gesucht werden, ne? Die Redaktion weiß, ich bin unterwegs und so. Ja, die Frage ist halt nur einfach, wann?
Und wo?
Genau, das ist die große Frage.
Und ich meine, eine andere Frage, die sich stellt, ist da an der Stelle, es gibt auch so Flugüberwachungen mit Radar und was weiß ich, und die müssen doch letztendlich auch mitkriegen, wann jemand wo vom Radar verschwindet.
Ja, stimmt. Es ist ja 90er, es ist das Buch auch aus den 90ern. Ja.
Also
jetzt
ist 89.
Ja, genau. 89, ja. Ja. Ja, dann müsste man das eigentlich schon auf dem Schirm haben. Aber Bobs Vater ist ja quasi auch beruhigt, weil er sagt, über kurz oder lang fällt das auf.
Ja.
So. Und es kann halt sein, dass es erst in ein paar Tagen ist. Bis dahin müssen wir uns irgendwie was einfallen lassen. Und Just verplappert sich dann, dass er was zu essen dabei hat.
Ja. Natürlich.
Was zu essen, ja.
Das erinnert mich so ein bisschen an Lost.
Schokoriegel und Popcorn.
Ja, ja. Lost mit Hurley.
Wo ist denn die gibt es nicht noch eine Folge, wo er irgendwie die ganze Zeit nur Schokolade im Kofferraum hat?
Das ist TKKG.
Ja, genau. Ja gut, Klößchen so. Aber gibt es nicht auch in der Drei-Fragezeichen-Folge, wo Justus irgendwie nach Schokolade im Kofferraum packt?
Das fällt mir gerade nicht ein. Ich erinnere mich daran, als sie dann irgendwie...
Ich meine, das ist so ein Running Gag, Schokoriegel und Cola oder so.
Ja, genau.
Ja,
das
ist
ein totales Schrecken. Da haben sie, packen sie Cola und Schokoriegel in den Kofferraum, genau.
Ja, aber es ist schon ganz, finde ich, tatsächlich, wie sie dann sich wieder auf ihn stürzen, ne, macht doch Diät. Und er so, jedes Mal, wenn Diät, dann lege ich mich hin, bis der Anfall vorbei ist, irgendwie so. Ja. Und ey, das ist so ein Klößchen-Nachmacher, wo ich dann echt denke, hey, ne, das will ich nicht hören. So, dann kann ich TKKG hören. Habe ich mich gefragt, ob der Stefan Wolf immer diese Folgen gehört hat. Und dann gesagt, das kann ich auch. Ja, über einen dicken, den machen wir fertig. Ne, so. Und zwei, die anderen aufs Maul hauen, ne, mir reicht einer. Ne, so.
Ja.
Ja, okay.
Gut.
Ja, das finde ich aber auch echt nervig an der Folge, ja. Gut, weiter geht's, ne?
Sie teilen sich auf. Und wollen Umgebung erkunden.
Bob und sein Vater gehen nach Westen, Peter und Justus gehen nach Osten und Peter und Justus entdecken kurz irgendwen, irgendwas zwischen den Bäumen, aber da huscht es auch schon wieder weg.
Ja.
Und stattdessen kommt dann Bob zurück mit einem meiner Lieblingssprüche aus der Folge. Irgendwie sagt er, mein Vater und ich, wir haben uns getrennt, er hielt es für besser. Also das ist auch die blödeste Idee, die man haben kann.
Ja, aber
oder?
Jetzt merkst du mal, Bob kommt aus dem Wald und sagt, ey, ja, wie geht's?
Hallo.
Ne? Also die haben gerade jemanden getroffen und ist der das vielleicht, den wir da gerade eben gesehen haben? Nee, es ist Bob. Und der so, ja, Leute, wie geht's?
Ja, also ganz komisch.
Irgendwie. Und dann tatsächlich, also er hielt es für besser. Wie muss man sich vorstellen? Hör mal zu, Bob.
Ich halte es für besser, wenn wir uns trennen.
Geh mal woanders hin, das ist besser.
Ich muss mal kacken. Alleine.
So, ne? Wenn der Vater mit dem Sohn.
Ja.
Ja, super. Also klar, es macht natürlich für die Handlung, braucht man es so.
Ja.
Ne? Aber sie gehen halt dann zurück zum Flugzeug und Bobs Vater ist halt
verschwunden.
Ja, und hier muss ich aber nochmal einen Schläger machen, um meine Argumentation zu stützen. Im Buch ist es so, alle gehen weg, aber Justus soll da bleiben, soll Steine schleppen fürs SOS-Zeichen, soll nasses Holz anzünden, soll in die Baumwipfel T-Shirts, ja, damit es viel Rauch macht, soll T-Shirts in die Baumwipfel, also soll ackern und sie machen mal kurz den Erkundungscheck. Ne? Und das ist auch so,
Flugzeug anzünden, da haben die auf jeden Fall Qualm.
Der Bob läuft, der Bob ist auch der geht, da geht auch der Mr. Andrews alleine weg und der Bob geht so einen klettert so unter Gefahren einen Wasserfall hoch, entdeckt dieses Tal schon von weitem. Peter entdeckt diesen Typen und ne, zurückkommen aber nur die beiden und ist Bobs Vater eben nicht. So hier trefft sich die Handlungsstränge wieder.
Ja,
so.
Ja.
Okay.
Ne? Aber da ist schon wieder so, also Bob, Justus ist der Depp, ne? So der bleibt im Lager, der soll schleppen. Ne? So.
Okay.
Mhm. Ja. Das ist also so richtig sein Fett weg.
Sie überstehen auf jeden Fall dann soweit überlebenstechnisch, ne, machen Feuer und überstehen die Nacht und sammeln sich am nächsten Morgen nochmal mit der Idee, was haben wir noch für Anhaltspunkte? Bob hat nochmal im Flugzeug gesucht, das Notizbuch seines Vaters gefunden und der wollte einen, ist es jetzt McKillen oder McCare, den Namen? Den sprechen die einmal irgendwie auch anders aus.
M-C-K-E-I-R wird er geschrieben.
Ja, okay.
So, also ja, komisch. Aber
den wollte Bobs Vater treffen.
Genau, so. Den McCare. So. Witzig, der macht tierisches Geheimnis draus und hat seinen so einen Notizblock stehen. Ne? So, ich meine, man könnte ja so ein Tagebuch nehmen, wo man so einen kleinen Schlüssel irgendwie so. Aber.
Ja, Gartenzaun-Methode hier. Oh, verschlüsselt oder was?
Ja,
aber nee.
Ja.
Ja, gut, aber sie machen sich auf die Suche. Justus hat zu Recht die Idee, dass sie besser zusammenbleiben. Ja. Und zum Frühstück gibt's Popcorn und Schokolade.
Ja.
Lecker.
Ja.
Leider kein Kaffee.
Merkt ihr auch, dass Bobs Besorgnis sich so in Grenzen
hält? Ja.
Der ist irgendwie so, der ist immer noch nicht da und so. Ne? Ja. Also es ist auch im Buch ganz anders. Da ist der wirklich am Arsch. Also man merkt, dass der so voll, ich mache mir so Sorgen um der, ob dem wohl gut geht gerade und so.
Vielleicht ist er einfach irgendwo runtergefallen und liegt da mit gebrochenem alles.
Ja.
Ja, aber die Spannung kommt halt an der Stelle im Hörspiel wirklich auch nicht auf, weil auch die nächste Szene, es kommt irgendwie ein Flugzeug an, potenziell könnte das irgendwie die Rettung sein und Justus ist derjenige, der da schwadroniert, dass es schade ist, dass sie nicht Steaks und Pommes abwerfen.
Ja,
und so.
Ja.
Also
ja,
das macht halt irgendwie diese Art der Spannung da auch echt kaputt.
Ja, aber es ist eine gute Gelegenheit, dass die anderen ihn wieder verarschen können.
Ja, ja.
Also das ist es damit. Diese Sache ist vollkommen irrelevant.
Ja.
Das ist später auch null, was dieses Flugzeug ist oder so. Das ist einfach nur ein blödes, verschissenes Flugzeug.
Na, das Einzige, was da an der Stelle, die sind da tierisch laut und krakeelen rum, aber gleichzeitig ist da wieder jemand, ne?
Ja, sie sehen dann wieder, Peter entdeckt den zwischen den Bäumen. Ja,
das ist ein Junge. Ne?
Und sie kreisen ihn diesmal ein.
Ein Indianer, sagen sie direkt, genau. Ja. Und druff.
Ja, aber
dann ist natürlich auch die Frage, woran sehen sie es? Hat der Kopf Tuch mit Federn dran oder was? Ja. Also ich meine, oder nur so ein Lendenschurz.
Ja, und
Kriegsbemalung.
Ja, genau. Ne? Oder sind vielleicht Indianer da auch in den Ende 80er Jahren schon Menschen in ganz normalen Klamotten vielleicht?
Wahrscheinlich schön, aber die sehen ja schon wie
vielleicht Indianer die Gesichtszüge aus. Oder so.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall, aber ist euch das aufgefallen, dass Justus und Peter den Bob rufen, er soll aufhören? Ne? Also Bob geht ja wohl anscheinend ja, auf den und verprügelt den nach Strich und Faden. Und die ja, rufen weil, dann ja, jetzt hör auf und so.
Sein Vater macht, der ist halt ne? Total in der ist drüber, Bob.
Ja, und Justus dann ja so sagt, ja, helfen muss er uns ja freiwillig. Ja. Außer muss er noch am Leben sein, so habe ich das Gefühl.
Ja, das ist keine besonders durchdachte Aktion. Ja, und dann der Akt der Gnade dann von ihm abzulassen, dann haut der gute Junge auch natürlich irgendwie ab. Nutzt ja, die Chance.
Nachvollziehbar.
Genau, und ist erstmal wieder weg.
Weißt du, wenn ich da überfallen werde irgendwo im Wald von irgendwie so drei Jungs, die gewalttätig sind.
Der eine da voll, ich kann mir gar nicht vorstellen, unseren Bob, weißt du, so wie er da voll so,
Ja, das macht er nur, wenn der einen Haschemitenfürst hat, so eine Armbrust. Ne?
Das ist wirklich was von TKKG. Ne?
Ja, das sind auch, im Buch können die alle Karate, außer Justus, der kann Judo.
Ja.
Ne? Wird also,
echt? Ja, voll. Die hauen da regelmäßig die Leute zusammen.
Ja, das und ist Peter ist ja auch eben nicht mehr der Schisser. Ne? Merkst du halt auch in den Szenen. Das ist auch nicht mehr so.
Nee. Die sind, es ist sehr mich das für Peter und Bob ja auch freut oder so. Aber es bleibt so wenig Raum für Justus einfach, den er auch so entfalten kann. Aber wir gucken mal.
Ja, aber vorher war auch oft wenig Raum für Peter und Bob. Das muss man halt auch sehen in vielen Folgen davor. Also die Charakterzeichnung von Peter und Bob fängt da überhaupt erst so richtig an. Weil vorher waren es irgendwie oft so Sidekicks für Justus.
Dann müsste man diese Hardy Boys lesen, wenn die sich an denen so orientiert haben.
Ja, ich habe heute auch tatsächlich geguckt, aber ich habe also als Hörspiel auch nicht gefunden, jetzt so auf die Schnelle, okay. Aber...
Vielleicht ist das ja so ein TKKG-Klon.
Ja. Die Cover sahen auf jeden Fall, die habe ich gefunden im Internet, das war so eine Mischung, wo ich eher so dachte, fünf Freunde von der Optik her und von den Covern. Aber ich kann zum Inhalt leider nichts sagen. Aber Neugier ist geweckt.
Ja, auf jeden Fall.
Peter hat, während Bob und Justus da mit dem Indianer zugange sind, hat Peter eine Straße entdeckt, was in der aktuellen Notsituation zu Recht ein Weg Richtung Hilfe und Zivilisation zu sein verspricht.
Ja.
Und insofern geht's auch in diese Richtung weiter.
Justus schaltet seinen messerscharfen Verstand ein und sagt, die führt irgendwo hin. Und meistens zu einer menschlichen Siedlung.
Ja.
Jetzt frage ich mich, in den wenigen Fällen, wo sie das nicht tut, wo führt sie denn dann hin?
In eine Sackgasse.
Nein.
Ja, zu Höhlen mit Giftmüll.
Von einer menschlichen Siedlung weg.
Ja gut, die Straße ist Gott sei Dank talwärts, damit der Dicke auch mithalten kann. Und sie erreichen eine kleine Siedlung.
Ja. Die so verarmt und wirkt, also Blechhütten und alte Pickups am Rand und so weiter.
Aber eben nicht dieses Indianerdorf, ne, wie man so denkt, hier mit Federschmuck, Kriegsbemalung und Tippis, sondern halt schon so mit Jeeps und halt wie so ein Reservat.
Ja,
richtig. Genau. Wie ein Reservat.
Mit vielen Alkoholikern und so.
Das steht da jetzt nicht drin.
Immer wenn Klischees, nur positive bitte. Jetzt bei den Indianern, das ist ganz, ganz häufig wichtig.
Golfballnase.
Ja. Ja gut, der Junge aus dem Wald muss noch einmal kurz dran glauben.
Ja, muss doch mal einen Bauch auf die Fresse kriegen, ja.
Ja, wirklich. Ja, Mann, was ist denn mit Peter los? Der stürzt und kackt ihn an vom Feinsten so.
Ja.
Wirklich. Also, das passt irgendwie nicht zusammen. Also,
versteht ihr, was ich meine mit ganz anders auf einmal die drei Fragezeichen? Bei 45 Gold der Wikinger war noch alles gut.
Ja, die sind schon anders. Und deswegen hat mich das ja auch interessiert, was macht das mit dir als Kind, wenn du jetzt das gewohnt bist und du kriegst auf diesen Schlag da raus. Auf einmal sind die so. So. Was ist denn da los? Also es ist ja schon ein Bruch irgendwie.
Und auch musikalisch gab es ja auch echt einen Bruch um die Zeit. Ja. Ne? Also da war ja schon die Musik viel bedrohlicher.
Ja.
Wobei, ich weiß nicht, wie es dir geht, Hanno. Ich fand die Musik hier in dem Hörspiel genauso wie die Atmo ziemlich cool.
Ja.
Also da hatte ich jetzt nichts zu meckern.
Ja. Nein, aber ernsthafter. Es ist weg von diesem Bone Fusion Zeugs.
Ja.
Nee, es ist Fusion, oder?
So, weiter.
Kawaii-mäßig. Ja.
Ja.
Der Junge entschuldigt sich, er bleibt cool, er bleibt gelassen, also hier.
Gelassener als die drei Fragezeichen,
ja, auf jeden Fall. Ne, so. Und er meint, er wäre ja zurückgekommen, aber zuerst mal hätte er seinen Meditationslauf beenden müssen.
Ja. So. Ja. Achtsamkeit, damals schon ein großes, ja,
ja,
Thema. Ne?
Ja, klar, natürlich. Also ein bisschen was muss ja sein bei den Indianern.
Ne? Richtig, ja, das können ja nicht ganz normale, ja, Bewohner.
Sein Name ist Daniel Greyleaf.
A.K.A. Ja.
Häuptling, schwarze Nase.
Kung Tasewa.
Kung Tasewa.
Kung Tasewa, ne? Der Sonnenstrahl, der am Morgen das Laubrot fällt.
Das ist wohl auch sehr wirklich hübsch. Sehr poetisch, ne? Ja. Ich hätte gedacht, das passt eher zu seiner Schwester nachher. Ne? Aber
das ist ja auch jetzt, ne, wieder Gender-Klischee, ne?
Ja, klar. Ja, stimmt. Ist so.
Ja. Aber jetzt sein Onkel, der Häuptling, taucht auf und damit läuft mir ein wohliger Schudder über den Rücken. Magnum. Die Stimme von He-Man.
Magnum.
He-Man.
Nein, das ist doch Magnum.
He-Man. Beides. Okay.
Echt? Aber er hat auch He-Man gesprochen.
Ja, die He-Man-Hörspiele.
Und hat er ihn auch so gesprochen, wie er diesen Indianer
spricht? Ich habe noch nie einen He-Man-Hörspiel
gehört. Ah, dann verstehe ich das.
Das ist schon sehr auch He-Man-Tonfall.
Gibt es ein Magnum-Hörspiel?
Ja. Ich glaube, okay, nicht. Ich habe mir nämlich schon gedacht, warum redet der so scheiße?
Was?
Also, ja, so.
Stefan!
So, ja, so. Also, so irgendwie so.
Der redet doch so, wie es sich für einen Häuptling gebührt, oder?
Ja, ich weiß nicht. Nee, irgendwie. Also, wenn das eher He-Man auszuspricht, dann verstehe ich das. Dann ist er da gefangen gewesen drin. Weil das ja so. Ich höre Magnum, aber ich fühle ihn nicht, wenn ihr versteht, was ich meine. Magnum ist locker. Ja,
Magnum hat ein Hawaii-Hemd.
Ja, der Häuptling, der ist nicht locker. Der sagt doch erstmal hier, Daniel, wen hast du hier angeschleppt? Jetzt mal ruhig. Ich muss erstmal mit dem Ältestenrat reden. Ihr haltet mal die Füße still.
Ja, aber also wenn ich doch Magnum im Studio hab oder He-Man,
Magnum,
ne, dann sage ich doch nicht, sprich du den Indianerhäuptling, der ist halt immer grummelig und sagt fast gar nichts. Dann sag ich doch, nimm du den Bösewicht oder so. Das wäre doch mal cool.
Aber der ist ja gar nicht grummelig. Der ist.
Der ist bestimmt, finde ich, autoritär.
Der ist reserviert, klar.
Ja, so gar nicht da.
Strahlt eine, was? Der strahlt eine totale Stärke aus.
Nee, der ist so unpräsent. Also so.
Wie geil, wie das ja, auseinandergeht, ja, oder?
Also. Ich finde den gar nicht gut, ganz ehrlich.
Okay.
Und ich habe auch das Gefühl gehabt, die haben den im Studio alleine aufgenommen oder so, weil der irgendwie so gar nicht in. Ich habe das Gefühl, dass der gar nicht in Beziehung geht. Irgendwie,
ja, der ist außerhalb vom Mix.
Ja, also so war es für mich. Ich war jedenfalls enttäuscht. Die Stimme passte irgendwie so gar nicht so zusammen.
Ach, guck mal, da irgendwie haben wir ganz.
Aber was wohl gelungen ist, ich habe gedacht, der so arschig wie der ist, muss der Bösewicht sein. Ne?
Okay.
Das denkt man sehr lange, oder nicht?
Also, ja, ich ja nicht. Also ich.
Okay. Also sympathisch fand ich ihn jetzt auch nicht, aber durchaus, ja, wie du sagst, klar.
Aber habt ihr nicht gedacht, der hängt damit drin?
Nö.
Zu dem Zeitpunkt habe ich mir noch ja nichts gedacht.
Nö. Denkt man, der ist doch unsympathisch. Also zumindest, wir können uns einigen, dass der unsympathisch rüberkommt.
Also, ja, aber Moment, ich finde jetzt erstmal passt es auch zum Inhalt und auch zu seiner Rolle, dass er ziemlich reserviert ist und nicht gerade jeden Freunden, jeden Fremden total freundlich aufnimmt.
Außer natürlich die Falschen.
Also, aber gut, das freundliche Kümmern übernimmt an der Stelle dann ja erstmal noch sein Sohn, der Daniel wieder. Ne?
Ja,
der
halt sagt,
er
hat
bestimmt
auch
Hunger, kommt mal mit. Das heißt, Zeit für einen dicken Witz haben wir noch.
Ist
ne?
auch nicht sein Sohn, also falls es euch interessiert.
Im Hörspiel ist es aber
die
Sohn,
die nennen
oder?
Sich so. Also die nennen, also jeder Alte, der was zu sagen hat, wird der Großvater genannt.
Ah.
Und jeder, der so ist wie der, wird Onkel genannt.
Das ist wieder also eine Kommune.
Ich dachte nämlich auch, das ist Vater und Großvater von Daniel.
Ja,
halt,
ja.
Ne? Der Schamane sei
also
der Großvater.
Im Buch erläutern sie das nochmal. So. Okay. Der ist, außer der verschwundene Onkel, der ist wirklich der Onkel von ihnen.
Okay.
So.
Ja.
Ja, gut, klar, ne, ohne Frage mag ich falsch liegen, aber er ist jetzt so im Skript Na, kommt da noch unsympathisch rüber oder sehe ich das jetzt falsch?
Sogar, ich mag Faschling, aber ich muss es mir nochmal abholen.
Nein, jetzt, ich meine, als Rolle, er ist angelegt, dass er unsympathisch rüber. Echt? Ihr denkt wirklich, ach, der ist ja nett.
Ich finde den nicht nett.
Ja, aber es gibt doch
nett
zwischen.
Fand ich ihn auch nicht.
Also sympathisch, unsympathisch sind doch gar nicht die einzigen Kategorien. Das finde ich relativ schwierig, das dann da einzuteilen. Also, ich finde, er wird seiner Rolle als Häuptling, der sich gerade mit sehr viel Vorsicht und Umsicht Sorge um seine Familie und seinen Stamm da macht, wird er der Rolle doch einfach sehr gerecht, indem er erstmal sagt, hier kommen drei fremde Jungs an. Ganz ehrlich, die werfen sich da gerade auch auf den Daniel, machen erstmal auch nicht den sympathischsten Eindruck selber, weißt du?
Ja, okay, wenn er das wüsste,
würde ich jetzt erstmal ganz ruhig. Ich spreche mal mit den Ältesten und wir beraten uns mal, wie wir jetzt damit umgehen. Der packt ja jetzt auch nicht direkt hier die Schrotflinte aus und sagt, verpiss euch.
Leute haben wir auch in manchen Hörspielen.
Also da finde ich den jetzt auch nicht so unsympathisch, sondern erstmal sehr nachvollziehbar reserviert.
Ja, also reserviert.
Aber du willst ihn jetzt halt,
zu schwach. Ja. Also ja, das sei ja hochgenommen, aber das ist mir, also reserviert ist mir zu schwach. Jetzt im Vergleich, der Schamane könnte ja auch voll scheiß reserviert sein. Der ist genau das Gegenteil.
Ja, aber der ist ja auch noch, der hat ja dann noch die zusätzliche Weisheit, verstehst du? Der steht
Rolle.
Noch mehr über den Dingen und ist eben auch nicht Häuptling, genau.
Ja, stimmt. Er muss keine Autorität haben in dem Sinne, dass die Leute sofort machen, was er sagt.
Ja. Außerdem ist das He-Man. Ich meine,
wenn ich ins Indianerdorf komme, dann hätte ich immer eher Schiss vom Schamanen als vom Häuptling. Nicht? Irgendwie, also würde ich immer denken, ah, der weiß,
der
hab genug Indiana Jones gesehen, um zu wissen, der könnte ein böser sein.
Der Friedhof, der Kuscheltier.
Der so,
der sowas. Wo ist eigentlich euer Friedhof?
Genau.
Ich wollte da mal übernachten.
Genau, gehen wir einmal kurz in der Handlung weiter, weil Daniel halt wirklich auch sagt, hier, ihr habt bestimmt Hunger, Justus muss sich dann einmal noch den dicken Witz anhören, sein indianischer Name sei bestimmt der, dessen Magen ständig knurrt, aber im Ergebnis werden sie mit Essen versorgt und setzen sich da an den Rand und gucken denen bei Zeremonie und Tanz zu. Nebenbei, wie zufällig wird erwähnt, dass sie auf Speditionskisten sitzen, wofür das wohl noch eine Rolle spielen.
Ja.
Aber
wobei du vergessen hast, die fragen ihn ja, ob sie Hilfe beim Suchen bekommen. Also erst fragen sie ihn am Telefon, gibt's nicht. Dann fragen sie ihn ja, ob er Hilfe beim Suchen kommt. Und dann sagt er, das können er nicht allein entscheiden. Der Häuptling, und geht weg und sagt, ich muss mich mal besprechen.
Genau, und der Daniel ist derjenige, der noch erzählt, auch hier von dem Fluss in der Nähe und von dem Tal der Ahnen. Was ich mich gefragt habe, Justus stellt dann als nächstes die Frage, so von, ich gehe davon aus, dass euch nicht erlaubt ist, das Gelände zu verlassen, außer für den Meditationslauf. Wieso kommt Justus auf diese Idee, dass sie da nicht freiwillig sich bewegen können oder frei bewegen können?
Weiß ich auch nicht, habe jetzt aus dem Buch auch nicht.
Das fand ich irgendwie komisch. Aber
stimmt, ja.
Ja, darf ja eigentlich jeder hingehen, wo er will, ne? Ja. Die haben ja auch eben Pickups da, ne?
Ja. Und Daniel darf ja auch schon ein Auto fahren, also.
Oh, der wird er wird ja auch nachher losgeschickt. Also, es ist schon, stimmt, woher, wie kommt Justus auf die Idee?
Ja.
So. Ich glaube, gerade im Moment, oder? Wenn sie alle für die Zeremonie brauchen.
Ja,
das kann sein. Ja.
Aber auf der anderen Seite ist natürlich die Antwort, ist natürlich auch genau die Antwort, die es braucht, um zu erklären, wir sind hier alle und gehen auch nicht weg, weil wir halt alle krank sind. Das macht ja auch Sinn.
Ja.
So, ne? Weil Daniel halt auch sagt, klar, wir haben halt alle rote Augen und Bauchschmerzen und benutzt er für einen schönen Ausdruck für Flitzkacke? Wir haben ja irgendwie Dämonen im
Feuerspeiende Dämonen in den Eingeweiden.
Genau, irgendwie sowas. Ne?
Ja, also, kann ich mir vorstellen. Ja. Zu scharf gegessen.
Ja.
Ja.
Also, denen geht's ja wohl nicht gut. Ne?
Kenn ich aus Indien. Nein, aber das alles in Verbindung mit dem Cover. Ja.
Was kombinierst du da etwa schon richtig?
Ja, oder tut man doch.
Ja, klar. Ja, klar.
Jeder weiß doch jetzt schon, was Phase ist.
Ist halt richtig.
Ja.
Speditionskisten, ein Tal, wo niemand rein darf.
Daher verstehe ich den, weil wisst ihr, wie der Originaltitel
war? Ja, Rough Stuff.
Rough Stuff.
Ja.
Harter Stoff.
Ja.
Das ist besser.
Ja.
Du denkst ja an Drogen.
Ja, ist halt griffig. So.
Gift in der 9a.
Oh.
Das ist so TKKG irgendwie sowas.
Ja. Genau. Der blinde Giftmischer.
Ja, genau. Der blinde Hellseher. Von der Mafia, der ist doch Italiener, der muss doch von der Mafia sein.
Ja, also,
nein, komm. Ja, gut, aber wenn du die Klischeekiste gerade aufmacht hast, und genau das ist halt schon
ist
so,
hier
dass
auch krass, ne?
Hier auch eine Menge Klischees da sind, aber eben nicht negativ besetzte.
Wertschätzender.
Sondern genau in dieser Szene kommt jetzt auch dieses von wegen, wenn ihr alle krank seid, warum geht ihr nicht zum Arzt? Wo Daniel sehr selbstbewusst sagt, wir haben auch Ärzte, so. Und unser Schamane hat Know-how. Also so erstmal so sehr wertschätzend, selbstbewusst sagen, wir haben unsere Kultur.
Und die ist wertvoll. Genau. Und das akzeptieren die ja auch voll. Ja. Also sie integrieren sich ja auch total in diese Kultur und sagen nicht, eure Kultur ist total scheiße hier, ne? Wir sind viel cooler, weil wir haben Flugzeug.
Im Buch ist es auch nochmal so, da tritt der Justus den Peter, der fragt das nämlich so, ne? Und der schubst ihn so ein bisschen an, ne, sagt er, lass das. Und dann sagt er, nee, ist schon okay. Aber Peter muss wissen, ne, wir haben auch das, was ihr bei euch, der Arzt ist, gibt bei uns das. Und dann sagt er sogar, dass ihr Schamane, wenn es arg schlimm wird, sie ins Krankenhaus nach so und so schickt.
Ja.
Ne? Aber das sei halt nur zweimal bisher vorgekommen irgendwie.
Ja
gut, ich meine, welche Zauberkräfte dieser Schamane hat, nachher offensichtlich, da dürfen wir uns nochmal drüber unterhalten. Ne?
Ja.
Aber genau. Erstmal sitzen sie da halt inmitten des Reservats.
Er meint doch, dass dieser Schamane, er verklausuliert das, dass der Schamane gerade so ein Formtief hat, oder? Also irgendwie so verpackt er das ja, sagt er, ist gerade nicht gut drauf.
Gerade hilft er nicht so richtig, ne?
Ja, ist nicht auf der Höhe gerade, auf seiner Leistung.
Zu Ende mit seiner Kraft. Ja, gut.
Ja.
Aber ich meine, ne? Mit Giftmüll ist halt natürlich auch ein bisschen schwierig, ne?
Ja, klar, natürlich. Bob ist ja dann ganz ängstlich und fragt, ob sie denn überhaupt dann das Dorf verlassen dürften. Ja. Ne? So. Und jetzt hätte ich es witzigerweise total gut gefunden, wenn es gar nicht heißen hätte. Nein. Nö.
Also jetzt seid ihr auch einmal hier.
Das wäre irgendwie nochmal so spannend gewesen. Wir müssen entkommen der Sache.
Genau. Hat so ein bisschen was dann von den Magnus-Werken.
Ja.
In die silberne Spinne. Oh, eine schöne Folge, würde ich gerne
sprechen. Ich fand es auch jetzt wirklich sehr, sehr an der Stelle auch irgendwie blöd, wie nämlich jetzt der Häuptling reagiert. Der kommt ja dann zurück, hat sich mit dem Schamanen beraten. Ja. Und sagt, die Antwort ist, wir können euch nicht helfen, wir müssen euch alleine wegschicken. Hier sind halt auch echt viele krank. Bleibt doch erstmal bis morgen. Das ist halt auch total inkonsequent. Also entweder sagt man, hier ist gerade die Kacke am Dampfen im Wortsinn oder wie auch immer, aber hier ist es für euch nicht sicher. Steckt euch an oder was auch immer. So, ihr müsst halt schnell weg, wir helfen euch eh nicht, haut ab. Oder aber man sagt, herzlich willkommen, mir bleibt meine Nacht. Aber irgendwie war das so nix Halbes und nix Ganzes.
Das ist
so,
halt das, wo ich dann so dachte, da passt der Tonfall auch von vorher eben nicht zu dieser Fürsorglichkeit, die ja da ist. Also scheinbar ist es ja fürsorglich gemeint. Jetzt ist es spät, bleibt erstmal über Nacht, morgen könnt ihr weiterziehen. So, ne? Eigentlich hätte sagen können, wir können euch nicht helfen, verpisst euch. Ja, so. Dann wäre er
aber ich hätte
für sich
Angst, dass ich mich da anstecke,
geblieben.
Oder?
Ja, da habe ich drüber gar nicht gedacht, dass es ansteckend ist.
Nein, ich schon geglaubt, ich hätte überhaupt nicht Angst, dass ich mich anstecke. Wovon? Von Giftmüll? Also, ja,
das weiß er noch. Zu dem Zeitpunkt weiß das ja noch
keiner. Ich würde da vielleicht nicht unbedingt so viel trinken.
Ja.
Wenn ich das Cover gesehen hätte.
Und nicht mit Mary.
Nein, jetzt in der Rolle der Fragezeichen. Die sitzen da und wir kriegen erzählt, wir sind hier alle krank. Fühlt euch wie zu Hause. Also
komm her, kriegst ein Küsschen.
Hier, essen, trinken,
herzlich. Ich habe das gar nicht gesehen, witzig.
So, also du hast recht.
Das erste Mal, dass ich diesen Gedanken
so Outbreak-mäßig, ne?
Genau, also wenn die
Indianer.
Weiß ich nicht. Also an der Stelle hätte ich vielleicht auch geguckt, dass ich da schneller wirklich die Biege mache.
Ne? Ja, stimmt. Theoretisch denkst du ja schon, wenn die alle da haben.
Ich habe drüber nachgedacht, ja klar.
Aber gut, ja.
Ja.
Der Witz ist ja, also das kann ich euch auch verraten, im Buch bemerken sie selber, dass sie auch krank werden. Also sie bemerken, dass sie dieselben Augenringe bekommen wie die Indianer, also erst später, nicht als sie im Dorf sind. Aber sie bemerken, wie sie auch krank werden.
Ja.
So.
Okay, das ist im Hörspiel ja auch nachher dann kurz.
Ja,
aber
das ist mir nicht so aufgefallen.
Ja.
Ja, ja, auf jeden Fall bietet er ihnen das an. Und dann kommt aber Justus auf eine Idee, wie sie doch noch wegkommen und nicht zu Fuß alles ergründen müssen.
Ja, sie haben einen Führerschein.
Im Buch graut es ihm schon davor, die 60 Meilen sind es bis Diamond Lake, ja.
60 Meilen, ja, ist aber auch ein Stück, ne?
Zu Fuß zu laufen, das graut ihm so ein bisschen. Und dann kommt er blitzschnell auf die Idee, dass sie ja ein Pickup leihen könnten.
Ja. Ja. Da sind sie dann auch wieder sehr hilfsbereit, ne?
Ja, da sagen sie halt, das ist für uns jetzt ja auch mit nicht mit Risiko verbunden.
Wir dürfen hier auch gerade eh nicht weg.
Ist vielleicht nicht der cleverste Plan, aber wir halten euch auch nicht davon ab und ihr könnt ein Auto haben.
Ja, also es ist komisch. Was meint er? Meint er, es ist kein guter Plan?
Das verstehe ich nicht. Es ist wohl ein guter Plan, in der Wildnis ein Auto zu haben.
Ja, es ist kein guter Plan, sein Auto zu haben. Ich weiß es nicht, was meint er? Ich habe auch gedacht, ich kann ihn nicht einschätzen. Das finde ich das, warum ich mit der Figur nicht warm werde. Ich weiß nicht, also er sagt nicht, es kommt gar nicht in Frage, kriegt mein Auto nicht. Das wäre eine klare Aussage.
Ja, ja.
Er sagt aber, ist kein guter Plan. Man denkt, naja, ist das so, weil du die nicht leiden kannst, ist es kein guter Plan?
Ja, vielleicht geht das ihm auch alles zu schnell. Man muss erstmal weise und bedacht Dingen Raum geben.
Ja, das kannst du ja einem Schaman überlassen.
Einen Meditationslauf machen.
Ja, ja, vielleicht muss er auch einfach irgendwie so ein bisschen diese Rolle haben, ne?
Ja.
So. Ja.
Er ist aber schwer zu überzeugen.
Ich finde den Plan hervorragend.
Ja.
Wenn ich 60 Kilometer bis Diamond Lake vor mir habe und sage, kann ich eins von euren Autos haben oder gehe ich zu Fuß? Und der sagt, zu Fuß gehen ist der bessere Plan. Nein. Auch wenn ich gern wandere. Ja. Nein.
Eigentlich sollen sie auch, glaube ich, nur bis zur Vorstation das da abstellen oder Diamond Lake. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der Schamane sagt dann, und da ist der mir halt total sympathisch, ja, weil der voll, finde ich, so auf der Seite der drei Fragezeichen ist. Der sagt so, ja, das ist doch nicht gefährlich. Ich sehe da keine Gefahr drin. Also leih ihnen den Pickup.
Kleine Bücher können große Ratschläge geben.
Genau, und ihnen dann auch sagt, vertraut nur auf eure eigene Kraft und so. Also so ganz warmherzig rüberkommt irgendwie. Total schön.
Ja.
So.
Genau. Und dann,
kommt ja
wechseln
auch
sie das Thema. Die drei Fragezeichen stehen zwar noch daneben, aber dann richtet sich der Schamane erstmal an den Daniel.
Genau.
Und dann tauschen die sich da zum Thema Meditationslauf nochmal ein bisschen im Detail aus.
Er will, dass er ihnen das erzählt. Sie wollen es wissen, sagt er im Buch. Erzähl denen von Meditationslauf.
Stimmt,
Sie wollen es wissen.
Ja.
Na, so.
Ja.
Ja, und dann erzählt er Daniel.
Es hat eine kulturelle Komponente auch an der Stelle, ne? So, es wird auch ein bisschen erklärt, warum man das macht und so und was er dabei getan hat. Also, ich finde es sehr freundlich. Irgendwie.
Ja.
Erzähl denen mal was von unserer Kultur.
Aber es geht so ein bisschen unter, dass es eigentlich ein anderes Problem ist. Man denkt schon, das hängt irgendwie mit dieser Krankheit zusammen, aber es hängt ja mit dem anderen Problem zusammen, dass der Onkel von ihm verschwindet.
Genau, das wird ja noch dann durch das Auftauchen von Daniels Schwester.
Ja, und er soll ja diesen Meditationslauf machen, also diese 24 Stunden laufen, fasten und nur schlafen, damit Manitou ihm was einflüstern kann.
Ja.
Um auf die Spur zu kommen, was mit dem Onkel los
ist. Das ist schon sehr mystisch, ne?
Ja. Und Manitou sagt ihm ja dann,
am richtigen Ort, doch ohne Segen.
Mhm.
Das ist eine seltsame Botschaft, versteht er nicht. Und da sagt der Schamane auch wieder ganz warmherzig, du wirst es verstehen, wenn es soweit ist.
Ja, genau.
Ja.
Übersetzung, ich weiß auch nicht, wollte aber was Kluges sagen.
Genau. Das hätte auch Astrala sagen können. Hier bei der Fernsehshow.
Ja.
Gut, aber sie beobachten dann halt noch kurz ein Gespräch zwischen, also genau, irgendwie, wo es um dann halt das Auto geht. Ne? Irgendwie beobachten sie, wie der Häuptling irgendwie mit einem seiner Leute da redet.
Ike Ladysmith.
Das ist auch ein komischer Name.
Ja.
Ike Ladysmith.
Ja, das ist
ein geiler Name.
Ladysmith.
Und das wird eigentlich nur kurz erwähnt, um nochmal zu sagen, da auf den Speditionskisten hier Nancarrow draufsteht.
Ja. Was auch ein sehr geiler Name ist.
Ja,
Nancarrow ist wirklich ein guter Name.
Ja. Aber so ein bisschen mit McCare, Nancarrow, das hätten wir ein bisschen deutlicher machen können. Aber
das
ist ein schöner Name, das stimmt. Und Ike Ladysmith ist ja wohl ist auch
voll geil. Ja, schon irgendwie. Also die Namen haben sie schon drauf. Ne?
Ich, wenn ich jemals ein Zugangsdaten auf der Rocky Beach kommen anlege.
Dann ist es Nancarrow.
Ike Ladysmith. Das ist ja wohl voll geil. Ja, der kommt gar nicht viel vor, aber schade.
Nee, aber ist ja nicht unwichtig. Also egal.
Aber hat nachher schon eine nicht unwichtige Rolle. Ne?
Ja.
Wichtig ist, dass Justus einen Zigarettenstummel entdeckt.
Stimmt.
mit grünem Streifen dran. Und dann rausplatzt damit, dass er den ja schon mal gefunden hat. Und das ist echt sauer. Da bin ich echt sauer, weil das ist ja wohl voll beschissen.
Wieso?
Ja, weil das...
Er hat beim Flugzeug irgendwo so einen Zigarettenstummel gefunden. Das
hat
er
aber nie erwähnt.
Ja.
Wann denn beim Flugzeug? Wann war das?
Weiß ich nicht, aber ne, es wäre aber auf jeden Fall, ja, vielleicht bei seiner Aktion mit Bäume anpinseln und Steine suchen.
Ja,
und
ja, so. Aber das war er ja tatsächlich nicht, da war er ja immer da. Also
ja, ja.
Und auch laut Hörspiel waren sie ja eigentlich theoretisch dann
letztendlich... Außer zu dem Zeitpunkt, wo sie alle... Nee, stimmt.
Ja, das war ja wo sie alle weggingen, ja. Und dann wieder kamen. Aber da kam nichts mit, ey, guck mal, ich habe einen Zigarettenstummel entdeckt.
Ja. Aber das ist ja auch zu dem Zeitpunkt noch nicht groß irgendwie verdächtig gewesen.
Ja.
Also es ist so... Das Besondere entsteht doch jetzt eigentlich wirklich nur da aus der Tatsache, dass er das an zwei verschiedenen Orten die gleichen Zigarettenstummel findet. Und insofern, jemand, der bei uns am Flugzeug war, ist auch hier im Reservat.
Ja, nein, aber allein die Tatsache, dass jemand bei uns am Flugzeug war, während sie die ganze Zeit auf der Suche nach Errettung sind, ist schon seltsam. Weil
entweder hätte er ihn ja für einen alten Zigarettenstummel gehalten und dann hätte er ihn auch nicht weiter, hätte er gedacht, gut, so ein Indianer war auch da mal, wo jetzt unser Flugzeug liegt.
Der hat sich hier zum Rauchen versteckt.
Ja, vielleicht haben die sich einfach auch verpasst, weiß ich nicht, hätte ja sein können. Weil die waren ja schon auch zwischendurch immer mal wieder auf der Suche.
Ja,
unterwegs zum Feuerholz holen, was weiß ich. Also, aber
es wäre schon eine Meldung wert gewesen. Und es ist auch, im Buch ist es ganz anders. Da ist es so, dass der Vater selber weggeht und der klettert so ein Plateau hoch und nachher suchen sie ihn und der ist weg. Und es liegt seine Mütze, liegt nur da. Ja, diese Mütze, die er eben auch rausbringen muss. Ja. Und dann machen sie sich Sorgen und dann markieren sie die Stelle, wo die Mütze war, mit einem Stein. Und am nächsten Morgen gehen sie hin und wollen weitersuchen von da aus und finden diesen Stein nicht mehr. Der ist weggekickt. Ja, irgendjemand hat den Stein weggekickt. Und stattdessen liegt ein Zigarettenstummel da mit dem grünen Streifen.
Und da sind natürlich auch klar ist, dass dieser Mensch, der da rauchend durch die Gegend läuft, nicht unbedingt jemand ist, der den helfen möchte.
Genau.
Ja, das ist das Problem.
Das ist spannender. Also du bist dann da schon und denkst so, boah, wer war das? Wer war der Arsch, der das gemacht hat? Und dann so, oh, der war auch hier. Ne? So.
Das vor dem Hintergrund, dass der Peilsender sabotiert worden ist und so, baut schon eine Bedrohungskulisse auf.
Macht
das
ein bisschen mysteriöser alles tatsächlich.
Ja, so. Gut, das passt hier im Hörspiel, dann wird es sehr gerafft, genau.
Aber es ist so, dass Justus das zum letztendlich zum Anlass nimmt, diesen Zigarettenstummel, um im Prinzip eigentlich mal so drei Schlussfolgerungen zu ziehen. Ne? Zum ersten, dass der Zigarettenstummel am Flugzeug da, während sie nicht da waren, fallen gelassen werden es nicht Mr. Andrews war, weil der nicht raucht, ja, so, was man ja nicht weiß, ne, das verheimlichen dann Eltern ja gerne. Es jemand war, der mit ihrer Anwesenheit nicht einverstanden ist und ihnen nicht helfen wolle.
Ja.
Das können sie aber nur aus dieser Tatsache herausschließen.
Dass es nicht Bobs Vater ist.
Ja, und dass es jemand ist,
raucht.
Der diesen Stein weggekickt hat und so weiter.
Muss im Hörspiel nicht zwingend sein, genau.
Und dieser jemand hier an diesem Tisch gesessen hat.
Ja.
Diese vier Schlussfolgerungen kann...
Jein ist ein bisschen schwierig, weil vielleicht gibt es auch zwei verschiedene Menschen auf der Welt, die gleiche Zigarettenmarke
haben. Ja, aber doch nicht die mit dem grünen Streifen.
Ja,
es ist ein bisschen...
Die Indianermarke, ne? Also es gab ja auch
American
so.
Spirit zum Beispiel.
Oder es gibt auch bei Lidl diesen Red Bull heißt der, glaube ich. Da ist auch so Indianerkopf drauf.
Es gibt auch natürlich noch jede Menge andere Tabaksorten, die man alle nicht rauchen sollte.
Aber es ist schon dann schön, dass wir eben nicht im TKKG-Hörspiel sind, weil da nämlich nochmal deutlich gemacht, Peter sagt ja dann, ja, wenn hier jemand auch an diesem Tisch gesessen war, dann muss das ein Indianer gewesen sein.
Ja.
Und da ist halt Justus derjenige, der schon auch politisch korrekt dann sagt, das ist nicht bewiesen.
Ja.
Es ist nicht automatisch der Indianer der Täter.
Es ist aber das Einzige,
was bewiesen ist, ist, dass jemand raucht.
Ja, aber es ist halt so, ne? TKKG wäre halt auch der Indianer der Täter.
Ja. Ja. Und ein Mädchen, das erst 14 ist und schon raucht wie ein Schlot, ne? Ja, ja.
Die kommt dann angelaufen.
Ja, genau. Ja,
bildschön, wie sie ist. Ja. Genau. Die Schwester Mary kommt, ne? Daniels Schwester. Die erklärt nämlich dann nochmal den Unterschied zwischen dieser Zeremonie, die da gerade läuft. Die wird halt abgehalten, damit das ganze Dorf nicht mehr Flitzkacke und rote Augen hat. Ja. Und dieser Meditationslauf ist halt dann, weil der Onkel verschwunden ist. Und zwar wohl schon seit 4 Wochen. Und da erhoffen sich halt alle irgendwie Spuren durch Hinweise von Manitou.
Ja, also 4 Wochen ist er verschwunden.
Ja, und Bob wird natürlich auch direkt schon wieder flirty, ne?
Ja.
Im Buch ist es schlimm, echt.
Also das ist bestimmt die Schöne, in dessen Augen sich hier...
den Augen aus dem Kopf fallen.
In deinen roten Augen.
Das ist schon so ein bisschen Fremdschämalarm, ne?
Ja. Aber doch auch irgendwie charmant.
Aber das stimmt ja nicht, oder? Ich glaube nicht,
dass... Nee, das heißt sie, die sich an einem Big Mac verschluckt.
Das stimmt ja nicht. Die Eltern geben der doch nicht so nach. Dem einen geben sie so, ja, du hast morgenrot, laubrot färbt, ja, du hast den Big Mac verschluckt. Und vor allem, wann hat sie das denn? Das hat sie ja wohl nicht als Baby sich am Big Mac verschluckt.
Ja, das ist auch einfach nur Quatsch.
Aber merkt ihr diese popkulturelle Referenz mit dem Big Mac und die Schleichwerbung? Ja, das hätte auch ein Whopper sein können. Ja,
genau.
Wimpy Burger. Ist viel
lecker. Oh, jetzt krieg ich
mal. Ja, verdammt, hör auch.
Ja, das mit den Indianernamen, das ist halt schon so ein bisschen nervig drauf rumgehackt. Ne?
Leute hören nicht gerne Podcasts, wo Essgeräusche drin sind. Deswegen einfach, verdammt, hör auf.
So, aber wie heißt die Mary denn mit Indianernamen? Das ist bestimmt eine Quizfrage von dir,
Stefan. Nee, Klumpa, Pumpa.
Nein. Bakwatana, Maya, Wadame.
Fast. Owa, Anatova, Bakwatana, We.
Ach so, ja.
Okay.
Nochmal?
Owa, Anatova, Bakwatana, We.
Nee, kann ich mir nicht merken.
Hätten wir lernen sollen.
Ist für mich eine sinnlose Aneinanderreihung
in diesem Ding.
Ja, das weiß man auch nicht.
Gibt es indianisches Wort für Big Mac? Ich hätte jetzt gedacht, kommt irgendwo Big Macke drin vor oder so. Aber
Le Big Mac.
Die große Macke hat da wer anders. Aber ja, es
Water
ist.
Founder
letztlich Käse. Ist es Justus, der halt.
Le Big Mac. Entschuldigung. Kein Pulp Fiction.
Letztlich ist der Justus derjenige, der auch nochmal irgendwie das ganze Gelaber irgendwie auf den Punkt bringt und sagt, das, was hier eigentlich auch interessant ist, warum sind alle Indianer krank?
Ja.
Also Justus ist derjenige, der sagt, klar, wir sind ja eigentlich hier abgestürzt und Bobs Vater ist verschwunden, aber irgendwie haben wir gerade hier ein anderes Rätsel laufen, was mich total interessiert. Nämlich, was ist hier los?
Ja.
Warum sind alle krank?
Naja, aber sie kommen ja nicht so besonders weit da drin, das zu regeln, ne? Und das war, sie fahren los irgendwie mit dem Pickup, gondeln da so ein bisschen. Ich stelle mir das vor, kennt ihr noch früher diese ganz alte Version von Test Drive? Auf dem PC war das, wo du auf der einen Seite fällst und auf der anderen Seite Abgrund hast und du fährst da so rum. So stelle ich es mir vor.
Oh, Test Drive war so schwer.
Das war super.
Ich bin da immer total gut durchgeballert mit einem Lamborghini oder Ferrari. Ja, großartig. Naja, auf jeden Fall, so stelle ich es mir vor. So fahren die da gerade.
Ja, sie knallen jedenfalls gegen eine Granitwand. Ne? Also sie schrappen da seitlich ran. Und das Erste, was Bob sagt, ist, du kommst den Schaden auf.
Peter kriegt es ordentlich drauf, weil er gerade ihr Leben gerettet hat.
Geht's euch gut? Nein, du kommst den Schaden auf.
Nein, aber es ist ja viel dramatischer als das gerade, weil man hört halt irgendwie so, die Lenkung funktioniert nicht mehr und so und alle brüllen so rum und das ist halt auch wirklich so, wow, wenn es da runter geht, sterben wir.
Ja, aber es geht ja ratzfatz. Also du kriegst es gar nicht richtig mit.
Ja,
so, bums, ist es passiert irgendwie.
Ja. Aber Peter ist ja derjenige, der es nochmal echt deutlich macht. Ey, Leute, wir hätten hier tot sein können. Ne? Ich habe nicht aufgepasst und nichts, sondern die Lenkung war kaputt.
Ja.
So, und ich weiß auch nicht, wann irgendwie Peter auf einmal der begnadete Mechaniker und Autoexperte
sind
geworden
die da alle?
Ist.
Die kennen sich da ja, also also Peter ist der Beste darin. Und Justus, der versucht's ja in Automafia zum Beispiel.
Weil, ehrlich, ich meine, die fahren da das Auto dann halt zu Klump, wo er sich zurecht entscheidet, lieber gegen die Felswand als 200 Meter senkrecht runter.
Aber wie tust du das, wenn du nicht lenken kannst?
Tja, komisch.
Ja, ne? Also das gibt ja nicht, also es gibt ja die Lenkung vor, ne?
Bremsen. Aber witzig ist im Buch.
Das stimmt.
Ja.
Sind die Bremsen kaputt? Im Buch sind die Bremsen.
Ja, das macht irgendwie auch
das
viel mehr Sinn.
Mehr Sinn
und da geht es hoch und runter und das ist witzig, weil dieser Pickup wurde auch dann schon so viel Speed hat, dass er auch hoch noch rollt wie Sau. Und dann denken sie, ah, jetzt ist es gleich vorbei. Und dann geht er über die Kuppe und dann geht weiter. Und da schafft es Peter nämlich, ihn an der Granitwand zu bremsen. Ne?
Das ja, macht okay. total Sinn.
Ja. Und da ist es nämlich so, dass die Bob auch sagt, für den Schaden kommst du auf, das aber lustig, ironisch meint und total dankbar ist, dass Peter
das alle noch leben, ja.
Das Ding so geil an die Wand geflogen.
Flugzeugabsturz, fast tödlicher Autounfall und ja.
Weil ich meine, Peter ist jetzt derjenige, der das zu klump gefahrene Auto sich dann aber mal eben souverän anguckt und noch bei dem ganzen kaputten Zeug feststellt, dass aber der Sicherungsbolzen von der Lenkung so. Auf jeden Fall durchgesägt worden ist.
Ja. Angesägt zumindest.
Angesägt.
Ja. Genau, dass er keine Belastung aushält.
Ja.
Viel beeindruckter war ich aber, dass sie wissen oder ahnen, dass die Cessna bestimmt auch so einen Bolzen hat. Ich würde ja denken...
Ach so, die wollen ja einen Ersatz holen. Was ich mir so denke, ist, wenn ich mir jetzt so meinen kleinen Peugeot vorstelle,
ja.
Wo finde ich da den Sicherungsbolzen für den? Ich meine, gut, der ist jetzt auch ein anderes Baujahr.
Das ist irgendwie das Gestänge. Also es ist irgendwie so, dass das Gestänge, das quasi den Druck weitergibt vom Pedal an die Hydraulik. Da ist der Bolzen.
Hä? Ich lenke nicht mit Pedalen.
Nee, also im Buch.
Nicht nur du nicht.
Im Buch ist es so. Im Buch ist ja die Bremse.
Ach so, ja, genau. Im Buch ist es die Bremse, alles klar.
Also es ist sehr deutlich beschrieben. Man will da Kinder oder Jugendliche ansprechen, die auch von Autos eine Ahnung haben.
Ja, aber auch das ist auch ein charakteristisches Merkmal von diesen Crimebustern, dass so irgendwie auf Details durchaus Wert gelegt bei Klamotten und wie heißen irgendwelche Kampfgriffe.
Peter hat
und
ein Pink Floyd T-Shirt an.
So, genau. Also,
was mich wundert an der Stelle ist aber, warum machen die denn dann den Twist aus dem Buch ins Hörspiel, aus der Bremse die Lenkung zu machen? Welchen Sinn macht das? Das macht irgendwie keinen, finde ich.
Nee. Nicht wirklich.
Ja, also vor zumindest allem, keinen für mich ersichtlichen.
Wie du nämlich auch sagst, Stefan, es ist halt auch total absurd, dass sie dann feststellen, ah, okay, wir sind jetzt gerade hier, in die nächste Stadt laufen, schaffen wir nicht, zurück zu den Indianern schaffen wir auch nicht. Was wir aber schaffen, ist zurück zur Cessna. Und da finden wir bestimmt auch das passende Ersatzteil und
dann haben wir auch noch irgendwie das Werkzeug.
Gut gelaunt selber schrauben, so ungefähr.
Go Gadgetto, MacGyver.
Ist genau, so MacGyver-mäßig. ist schon sehr optimistisch.
Ja.
Aber heißt natürlich auch jetzt querfeldein durch den Wald.
Und natürlich auch nochmal die Stelle finden, wo das Flugzeug abgestürzt ist. Ja. Weil wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Flugzeug jetzt nicht genau an einer Stelle, die man unbedingt wiederfindet, abgestürzt. Also jetzt nicht so neben dem Weg oder so, ne, wo man...
Ja.
Ja. Wobei doch, die sind ja schon in der Nähe von einer Straße gewesen, ne. Ja, keine Ahnung.
Man weiß es nicht, aber es wird auch nicht jetzt groß weiter irgendwie kombiniert und gedacht, sondern wie bei Crimebustern muss das sein, es wird geschossen.
Stimmt, da schon, ne?
Ja, es wird ordentlich geknallt in der Folge.
Ja.
Schüsse, Verfolgungsjagd durch den Wald... Und auch wieder mal so wird das Ganze mit Humor entschärft, weil Justus vom ganzen Rennen das Gesicht hat, rot wie eine Tomate.
Das ist aber auch total cool, wie er so, hat jemand gesehen, wer das ist?
Ja, Waldlauf ist gut für die Durchblutung. Das sind auch so Sätze. Bullshit.
Ja, ja, genau, weißt du? Super, super, knallrotes Gesicht, Durchblutung, ja, ja, von Kugel getroffen, ne?
Ja.
Also, ist irgendwie so. Ja, es ist eine richtig knallharte Bedrohungssituation. Wir laufen hier rum und wir könnten und gleich tot sein.
Wird geschossen auf uns.
Ja.
Also es geht sehr rasant.
Es geht schon ab.
Ja. Und genau, Rätselraten und so findet da an der Stelle einfach auch nicht statt, weil das Nächste, was passiert, ist eben auch, sie erreichen den Platz, wo die Cessna sein sollte.
Aber sie ist weg.
Scheinbar.
Aber das stimmt, mit Rätseln ist nicht viel. Ne? Es gibt eine einzige Schlussfolgerungsszene in dem ganzen Quatsch. Diese eine Schlussfolgerungsszene mit dem Zigarettenstummel.
Ja. Ja. Richtig, der Rest ist Entdeckung, Kommissar Zufall.
Ja, der Rest ist TKKG, Stolpern von
genau. Ja, was, ja. Ja, werden wir noch sehen in der Gesamtbeurteilung.
Ja. Sie finden auf jeden Fall natürlich auch die Cessna, ne, weil die unter Zweigen versteckt war, aber sie finden sie wieder und sie werden dann aber auch gefunden, nämlich von Oliver Nancarrow.
Nancarrow.
So. Man nennt mich Nancarrow.
Mit der Stimme von
Weiß ich nicht.
Hm? Inspektor Cotter.
Ach nee, ja, verarsch mich nicht. Hab ich gar nicht gehört.
Das stört total. Das ist halt der gleiche Sprecher. Das,
siehst du mal, wie abgelenkt ich war beim Hören. Ich hab's null gehört.
Total blöd, irgendwie, dass sie den dafür genommen haben.
Hm.
Aber gut.
Ja, vielleicht war zu dem Zeitpunkt einfach Cotter noch nicht so als Charakter, ne, angedacht.
Ja. Man hat oder es gibt eine seltsame Bekehrung, ne? Cotter kommt immer mal raus, dass er eigentlich Oliver Nan Carroll ist, der all die Jahre nur Rache wollte.
In Folge 248.
Ja. Also,
Goodwin, schnappt sie euch!
Nan Carroll will ja von ihnen wissen, ob sie was mit diesem Flugzeug zu tun haben, und sie sagen, ja, ja. Und sie sind aber total scharf, mit ihm auf zu seinem Wagen zu kommen. Ne?
Ja. So. Ich vertraue ihm erstmal, obwohl die Stimme ja sagt, vertraue mir nicht.
Ja, sie sind schon vorsichtig, glaube ich.
Ja.
Von Anfang an. Das ist schon Abtasten von Anfang an. Ne?
Aber wir müssten ja schon ahnen, das Flugzeug ist versteckt worden.
Welchen Sinn macht das, außer dass es niemand finden soll?
Ja, das ist, ich meine, da hilft ja auch der Erzähler jetzt in der Szene auf die Sprünge und sagt, Justus musste mal kurz nachdenken und hat es dann aber auch sofort gecheckt.
Ja.
Weil der Name Nan Carroll halt im Hörspiel schon nochmal aufgetaucht ist.
Ja,
aber
schon ein Weilchen gebraucht, ne? So.
Also im Hörspiel nicht, ne? Ich weiß nicht.
Ja, aber es ist ja, aber die gehen ja diesen Weg und währenddessen kommt das ja. Und im Buch ist das natürlich ein bisschen länger, wie sie diesen Weg gehen. Und da behauptet der Nan Carroll nämlich auch, der sagt so, ich weiß gar nicht, wo ich bin, in der Ecke vom Wald bin ich eigentlich nie. Ne? So, wo sind wir hier? Ich weiß nur, oben steht mein Auto. Könnt ihr mitfahren, wenn ihr wollt. Ne?
Ich bin hier so auf Entdeckungs...
Und das checkt der Justus dann ja auch während dem Reden. Und der Nan Carroll, der nimmt so den Bob in die Zange beim Hochgehen. Der fragt so, ja und, was wolltet ihr eigentlich? Wieso seid ihr da abgestürzt und so? Und wussten denn viele Leute, dass ihr auf dem Weg zu dieser zu diesem Treffen wart und so weiter, ne?
Das ist eigentlich eine schöne Szene, wenn man sich das so vorstellt, dass vermeintlich Hilfe, man läuft so diesen Weg und auf dem Weg stellt Justus fest, scheiße, ich zähle hier Falle. Eins und eins zusammen und der ist keine Hilfe.
Kommt er dem Bob auch zuvor, als der nämlich den fragt, ja und, wie viele Leute wissen denn davon? Ne? Sagt er schnell, oh, ziemlich viele, oh Mann, wie viele sind das?
Ich habe das vorher bei Facebook gepostet gehabt. Oh.
Und dann checkt nämlich der Bob auch, dass der Justus irgendwas hat. Ne, so.
Yeah.
Ne, das ist dann, daher dauert das länger, der Justus braucht länger, weil er dann auch merkt, Nan Carroll, das kommt mir bekannt vor, das kann nicht sein, der lügt, ne, so.
Aber das ist schön, wenn sich das langsam anschleicht, so als bitterböse Erkenntnis.
Und der Nan Carroll sagt doch, ach, wie hieß der Typ, der mit dem er sich treffen will, McCare, da habe ich im Radio gehört, der ist verunglückt.
Ach.
Der ist
das höre ich aber im Hörspiel nicht.
Der ist tödlich verunglückt. Huch. So in so einem, habe ich heute im Radio gehört.
Ach, Unfälle passieren. Genau.
Wäre eigentlich eine gute Zusammenfassung dieses Hörspiels.
Ja, im Hörspiel geht es tatsächlich wahnsinnig schnell, dass gesagt wird, okay, den Namen Nan Carroll hat man schon mal gehört. Der Typ raucht Zigaretten mit grünem Streifen. Alles klar.
Der muss auch vorher schon mal an unserem Flugzeug gewesen sein. Der wusste also schon, dass wir hier abgestürzt
dann
sind.
Dann bin ich gespannt, was im Buch passiert, weil im Hörspiel
das geht zu, das
rutschen
geht
die irgendwie ab oder es gibt also irgendwie stolpern oder das ist aber nicht klar, was dann passiert, warum dem guten Mann dann seine M16 aus dem Etui fällt.
Ich habe immer mein M16-Etui dabei.
Genau.
Etui. Ja, andere Leute haben Zigaretten-Etui. Nein.
Justus kennt sich super gut mit Waffen aus.
Echt?
Im Buch, ja. Also so, das interessiert den. Und dem fällt auf, dass dieses Etui von der Waffe, dass das komisch geformt ist. So, und er will da ran, wer der hochgeht. Ja, und er fummelt da dran rum. So. Und dann fummelt er einmal zu viel. So, und dann flippt er Nan Carroll aus. So, und zieht die Knarre raus. Und dann sagt der Justus zu ihm, das ist keine, Jagdwaffe. Das ist eine M16, die ist aus dem Vietnamkrieg. Und das ist keine Jagdwaffe. So, ne?
Da passt jetzt auch die Stimme von Magnum wieder rein.
Ja.
Und, und spricht die an und sagt, wer sind sie eigentlich? Ne? So, tatsächlich. Und dann machen sie es mit Karate, machen sie ihn fertig. Ne? So, also Justus, genau. Justus rutscht aus und fällt rückwärts und fällt auf Bob und der fällt auf Schieß mich tot, auf den Carrow. Genau. Und dann schubsen sie ihn weg und der Carrow behält aber die Waffe, Mist. Will die Waffe in der Hand behalten und deswegen fällt er ins Gebüsch.
Okay.
Und dann ballert er so rum.
Okay. Ja, gut. Im Hörspiel ist da ein mickriger Schuss übrig geblieben, der sich alles andere als M16-like anhört.
Ja, weil wenn ich mir vorstelle, so ein M16, ich kenne mich jetzt nicht so richtig gut mit Gewehren aus, aber ich glaube, so ein M16 schießt doch mal locker 30, 40 Schuss pro Sekunde ab, oder?
Ja.
Wenn das sein muss.
Ja, ja. Also der schießt
also auch ganz schön viel. Also da kannst du Bäume mit fällen. Also, ja.
Da muss man dann auch viel Muni dabei haben. Ne?
Ja, das stimmt, ist halt schwer. Ne?
So blöd vor, wenn du dann so ein super Sturmgewehr hast. Weißt du, ich habe das hier bei uns zu Hause, wir haben so eine Nerf, die mehrere, die so ein Magazin hat, weißt du, so bam, 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 bam. Und das halt echt, macht gar keinen Spaß, weil das sind 5 Sekunden vorbei. Dann hast du keine mehr.
Ja, ich wäre auch eher so der Sniper-Typ. Ja. Tja.
Ja, gut.
Haben wir das mal schon mal geklärt,
das,
ne?
Haben wir das auch geklärt.
Das hast du schon dann. Naja, aber auf jeden Fall, sie hauen ab in Richtung dieses Tals scheinbar.
Ja, und, also es ist ja, halt schon ist auch
eine
jetzt.
Wilde Verfolgungsjagd.
Genau, und ich meine, den Carrow ist ja jetzt auch wirklich einfach enttarnt als Bösewicht, der auch sagt, ich habe Bobs Vater entführt und der auch sagt, hier, ich lege euch auch um, so, also Vollgas. Und genau, die drei flüchten sich irgendwie an eine Felswand durchs Gebüsch und belauschen dann Bill und George und Biff und George und Carrow. Genau, die halt dann eigentlich auch nochmal von dem Unfall sprechen,
dass sie es eigentlich so hätten machen sollen.
Ja.
So, und jetzt.
Wie bei McCare.
Es geht um Mord.
Ja.
Ja. Also das ist ja auch mal was in einem Drei-Fragezeichen-Universum. Wir hatten ja mal, irgendwann ist ja mal die Frage aufgekommen, wann ist eigentlich schon mal jemand wirklich ermordet worden im Drei-Fragezeichen-Universum? Hier
auf jeden
ist
Fall.
Es so.
Und man streitet sich ja immer, ob das während der Handlung passiert. Darüber schreiten sich die Geister.
Ja, aber der ist verschwunden. Sie suchen ihn und es hat mit diesem... der Verbrecher läuft zumindest noch frei rum.
Ja, und vermutlich ist es ja in der Zeit passiert, wo sie auf dem Weg waren. So hat er wahrscheinlich den McCare da. Also sie
haben aber zumindest irgendwann der McCare muss irgendwann gestorben sein. Der muss ja mit Bobs Vater noch irgendwie Kontakt aufgenommen haben können.
Ja, und dann waren die auf dem Weg, sich zu treffen und der Nan Carrow hat sowohl Bobs Vater ausgeschaltet, in Anführungszeichen, als auch McCare. Die hat er auf dem Weg zum Treffpunkt, alle beide.
Ja, aber das kommt ja nicht hin. Also da ist ja dann einfach auch ein Fehler drin.
Wieso?
Weil die jetzt in der nächsten Szene das Skelett finden.
Das ist aber doch nicht McCare.
Das ist nicht McCare. Es geht um 2 Morde sogar.
Ja.
Ah, okay. Ja, klar.
Das ist,
okay.
Das ist der Onkel von...
Gut, okay. Das stimmt. Da,
und da könnte man jetzt sagen, okay, das war weit vor der Handlung. Obwohl ich das
auch 4 Wochen
durchgehe. Ja, natürlich. Ja. Ich wollte gerade sagen, ne? Also gut, nach 4 Wochen ein Skelett ist natürlich schon krass.
Eben, also ich habe auch meine Recherche zum Thema Verwesung kurz gehalten, aber ich habe mal nachgeguckt.
Auch in Verbindung mit Giftmüll.
Aber genau, um das halt vielleicht einmal der Reihenfolge auch wirklich so zu machen, ist es halt so, sie sind ja erstmal an der Felswand und das Erste, was sie entdecken, ist eben nicht das Skelett, sondern eben dieses verunreinigte Wasser, was ganz viel Dreck und Schaum und schwarze Farbe und es sieht halt so aus, als sei Chemie da reingelaufen.
Das allererste, was ihnen auffällt, ist, dass sie gerade in dieses Tal gehen, was eigentlich niemand betreten darf und sie haben schon irgendwie Skrupel, aber in der Notsituation ziehen sie es einfach durch und dann sind sie so in dieser
Kommt sogar noch eine Szene später.
Ja? Okay. Ah, okay.
Also ich meine, das ist jetzt alles nah beieinander, glaube ich, sowohl zeitlich als auch örtlich. Aber erstmal wird ihnen halt wirklich auch nochmal bewusst, der Absturz war gezielt geplant, wo ich mich zu dem Zeitpunkt im Hörspiel noch gefragt habe, wie? Das wird Gott sei Dank nachher aufgeklärt.
Ja.
Dann finden sie dieses verunreinigte Wasser und dann da in der Nähe das Skelett.
Genau. In der Höhle, ne?
In dieser Höhle,
ist wo die ganzen Höhle? Fässer drin sind.
Nee, das kommt später. Sie gehen dann weiter. Es ist, finde ich, sehr. So,
ich fand es auch hörend,
sehr schnell. Ja, da geht das sehr schnell und du weißt gar nicht, drehen sich um, Skelett.
Und das finde ich schade, da hätten sie sich ein bisschen mehr Zeit lassen können. Ja. Das hätten sie im Hörspiel sehr schön machen können. Ja.
Auch. Aber das ist halt auch hier, es brabbelt vor Action in diesem, in diesem Hörspiel. Aber es ist so, sie gehen ein Stück weiter, nicht weit, und dann sehen sie das Skelett tatsächlich. Mhm. So. Und sie stellen fest, dass sie sehen eine Gürtelschnalle und sie ist ihnen schon klar, dass es der Onkel sein muss.
Also sie wissen zumindest, dass es ein Indianer ist aufgrund der Gürtelschnalle, weil sie, glaube ich, eine ähnliche da in dem Reservat schon irgendwie gesehen haben und dann liegt die Vermutung schon nahe. Ne? Aber
und es ist auch das Tal der Ahnen. Ne?
Also was halt, glaube ich, aber da die Erkenntnis
überlagert
ist, dass das Skelett einfach ein Einschussloch im Kopf hat. Ja. Ne? Also
das ist schon ordentlich.
Das ist erstmal ordentlich.
Ne? Im Kopf geschossen, ja. So,
Also es geht schon um die Aufklärung eines Mordes, ne? Tatsächlich auch nochmal. Und das ist, finde ich, schon auch echt ein Novum, das stimmt.
Ja.
Das ist ja
zwei
auch,
Morde.
Es wird ja oft auch von den heutigen Autoren gesagt, das ist quasi tabu. Es darf keine Morde geben. Und hier ist es ganz klar,
ich fand's krass als Kind.
Ja.
Also, ne, wie gesagt, ich war 7 oder 8, als die Folge draußen war, ne? So, und das war für mich schon so dieses so, wow, der in den Kopf geschossen.
Ja, das ist schon.
Ja, so fand ich hart. Also, deswegen ist die mir auch mit in Erinnerung geblieben.
Das ist was anderes als so El Diablo oder so, der also an seinen Schussverletzungen, da krepiert von Anno Dunnemar.
Ja, aber vor, was weiß ich, im Wilden Westen. Ja, aber nicht von jemandem, dem man jetzt über den Weg läuft, in den Kopf geschossen, weil der hat auch keine Skrupel, das im Zweifel bei mir zu tun.
Aber das wird ja auch nochmal entschärft, dadurch, dass es eben das Skelett ist. Es ist eben nicht die Leiche. Ja. So, noch erkennbar, sondern es ist eben offensichtlich einfach schon, weiß ich nicht.
Das war wahrscheinlich
ein
Kompromiss.
Skelett.
Ist es denn möglich, in 4 Wochen zu verwesen?
Nein, so nicht.
Du hast es doch recherchiert.
Nein.
Ja, mit Säure vielleicht. Kriegst Fleisch weg. So, wäre aber noch ein bisschen gruseliger.
Nein, also
Fragezeichenfolge.
Ich habe Bilder von einem Hausschwein gefunden, was nach 40 Tagen einigermaßen ohne Fleisch und Fell da rumlag. Weiter habe ich dann aber auch nicht recherchiert. Also das sind ja auch nicht die appetitlichen Bilder, die ich jetzt gezielt suche.
Hast du so zum Abendessen, was du mal ein bisschen recherchiert. Ja.
Also 4 Wochen, 28 Tage ist schon reichlich sportlich. Das kannst du nicht schaffen, dass dann da einfach
da müssen genug Fressfeinde schon irgendwie unterwegs gewesen sein.
Also im Buch sagen sie, wundern sie sich auch darüber. Und Justus sagt, ja, das waren wahrscheinlich Tiere, die die Knochen abgenagt haben. Da liegt der Oberschenkelknochen da und der andere Knochen da.
Gut, das kann natürlich sein, aber einfach nur der ganze natürliche Verwesungsprozess ohne wilde Tiere.
Andererseits, wenn denen da so die Augen tränen in der Höhle, welche Tiere wollen denn da hin?
Ach so, ich dachte jetzt, die Chemikalien hätten da alles.
Ja, das aber, welche Tiere wollen dann da hin?
Einmal im See gebadet, dann wäre er von allein gestorben, aber dann kam dann Carol noch und hat ihn noch abgenommen.
Aber ich meine, so ein Skelett ist halt sowas, das kennt man auch aus dem 3-Fragezeichen-Universum.
Ein Skelett.
Von
ein
vorher.
Ein Skelett.
Ne, so sprechender Totenkopf und Co. Das ist halt die harmlosere Variante.
Ja.
Das ist ein bisschen
ist
harmlos.
Ist das Goonies oder wo ist das, wo die losziehen, um eine Leiche zu suchen? Ist das bei Stand By Me?
Stand By Me von King, ja.
Ja, da gehen sie los, weil sie eine Leiche sehen wollen. Das ist natürlich schon auch, hat was. Ja. Ne? Also so eine echte Leiche. Aber das ist natürlich was, das in den 3 Fragezeichen überhaupt nicht reinpasst. Ja. Und dann vermutlich mit Skelett umschrieben wird. Aber ich bleib da bei dir. Ich finde, das ist schon eine Zäsur. Ne?
Ja,
also,
auf jeden Fall.
Ja.
Genau. Ja. Und ich meine, jetzt ist nämlich genau der Punkt, dann sagen sie, sie hören halt, dass irgendwie ein LKW wegfährt. Das heißt, sie gehen davon aus, sie haben jetzt die Verfolger abgeschüttelt, trauen sich dann halt wieder raus aus ihrem Versteck und folgen dann so den Spuren, Gestank, schwarzes Wasser. Am Ende der Straße sehen sie diesen Platz, wo offensichtlich die LKWs
hin und her fahren.
Das kann ja nicht so weit weg sein.
Nee.
Und da sehen sie dann auch den Eingang zu den Höhlen, wo dann letztendlich, tada, überraschenderweise gefährliche Fässer eine Rolle spielen.
Ja. Gefährliche Fässer, ja.
Wie aber das gut gemacht ist, weil sie husten sich ja da den Wolf und ich finde, dass das wirklich gut das von der Atmosphäre richtig gut rüberkommt.
Also, ja, da bleibe ich bei. Abgemischt. Genau, diese Atmosphäre haben sie sehr gut hingekriegt. Ja. Dieses ganze Sounddesign und auch die Sprecher haben sie gut, ne? Also,
ja.
Die haben es schon drauf.
Ja, der Bob ist ein bisschen drüber. Nicht so, aber
ja, und die Handlung bleibt ein bisschen hinten dran, ne? Aber
ja, Entschuldigung,
nein, weiter.
Die Giftmüllfässer sind auf jeden Fall erstmal, das muss man ja auch sagen, schön brav beschriftet.
Ja.
Ne? Also da ist nicht einfach nur irgendein Quatsch mit dem Totenkopf drauf, sondern da ist hier PCB, Lauge, Oxidationsmittel, schwefelhaltiger Schlamm. Dann steht da alles schön so drauf, dass Peter das mal vorlesen kann.
Und Knoblauchsoße.
Und Knoblauchsoße, genau. Big Mac Soße, genau. Ja.
Ja, klar. So.
Und dann
taucht Daniel auf. Steht in der Höhle, sieht aber keine Fässer. Waren erst zwei da drin, wie auf dem Titelbild.
Keine Ahnung. Also. Nee.
Aber er macht Vorwürfe.
Macht ein Fass auf. Ne?
What the fuck macht Daniel da? Also warum ist der da?
Der sucht die.
Ja, das wird ja erklärt.
Ja, aber...
Der Schamane hat ihm signalisiert, es lohnt sich, sich Sorgen zu machen. Und Daniel, der im Hörspiel auch irgendwie viel jünger wirkt als die drei Fragezeichen, fährt der aber trotzdem selber Auto.
Der ist, im Buch ist der auch älter.
Okay.
Der ist...
Den kriegen sie sowieso oft hin in den Hörspielen.
Gleich alt bis älter in etwa.
Ja, aber blöd.
Ja, aber der ist den halt gefolgt.
Schlechter Sprecher gewählt dafür.
Ja. Und empört sich dann lautstark über missbrauchte Gastfreundschaft, bevor er dann mal irgendwie dezent drauf hingewiesen wird, dass hier 200-400 Fässer
rumstehen. Er hustet auch wie Sau, während er das sagt. Ne?
Kriegt
kaum Luft.
Aber es muss irgendwie rüberkommen. Ne?
Und ihm fällt auch gar nicht auf, dass da alles total vermockt und dreckig ist.
Nee, können. Und was habt ihr hier gemacht? Eure ganzen Giftfässer hier abgeladen. Ihr habt den Pickup benutzt, um die Giftfässer hierher zu fahren.
Ja, gut.
Er ist wahrscheinlich auch sickig, wenn er gesehen hat, dass der Pickup am Arsch ist. Ne? So.
Ja, kann sein. Ja, jedenfalls, er ist ja schnell davon überzeugt, ne?
Ja.
Das, er vertraut ihnen dann ja sehr schnell. Und dann zeigen sie ihm auch irgendwie die Gürtelschnalle und das Skelett.
Total sensibel, wie Justus ihn auch darauf hinweist, dass das wohl alles irgendwie dann sein Onkel. Ja, der ist ermordet worden.
Ach so,
hier ist die Gürtelschnalle.
Alles klar, danke, schön für die Info.
Ja. Okay, ja dann.
Aber jetzt,
weiß ich ja, was es heißt, ne? Am richtigen Ort doch ohne Segen. Ja.
Das ist so traurig.
Der hätte mal ein Tränchen verdrücken können, oder? Ja. Oder irgendwie erschrocken sein oder so.
Indianerherz halt.
Dann nimmt das sehr stoisch.
Ein Indianer kennt keinen Schmerz.
Ja, der denkt halt, wie könnte ich ihm irgendwie da noch die Segnung zuteil werden lassen, ne?
Ja. Am richtigen Ort auch ohne Segen.
Ja. Ja, die Handlung schreitet voran. Ne? Sie folgen den LKW beziehungsweise den Reifenspuren.
Mhm.
Ja. Sie wollen aber vorher von Daniel wissen, was jetzt bei der Geschichte rauskam mit dem Schaman.
Bei diesem Ritual,
also was, ob er irgendwelche was identifizieren konnte. So,
muss dem Dämon geben, was er will, ne? Oder wie war das?
Genau, also es sei irgendwie verantwortlich sei ein von Habgier besessener Dämon. Ja. Mhm. Und man müsste dem geben, was er wolle. Und das wäre eine tolle Geschichte, wenn es irgendwie zu einem anderen Zeitpunkt gekommen wäre, wo man die blöden Fässer noch nicht entdeckt hat, oder? Weil irgendwie so...
Ja.
Aber es ist auch total strange, dass dieses ganze Mystery-Zeug keine Rolle spielt. Vorher in den Folgen, aber auch alles, was irgendwie übersinnlich scheint, aufgelöst wird als inszeniert. Aber die Indianer hier haben offensichtlich... schon eine gute Verbindung zum Universum, weil die Zusagen und Botschaften und Träume ziemlich treffsicher sind.
Signale aus.
Also, ne, das ist ja offensichtlich schon irgendwie alles sehr, also das kann sich der Schamane ja nicht irgendwie einfach so ausdenken.
Ja, das ist so ein bisschen, kennt ihr nicht diese Filme, gibt's die nicht irgendwie so, wo es immer so ist, wir sind voll Materialisten und Wissenschaftsgläubig, aber es stellt sich heraus, diese eine Sache hatten die dann doch recht, ne? Ich bleib der Rest letzte Mal spooky. So ein bisschen.
Es ist aber auch irgendwie so ein bisschen Anfang 90er, ne?
Ja, wahrscheinlich.
So X-Faktor oder so. Ja. Mit Riker. Ja,
ich glaube, dass das eher auch so dieses positive Klischee der Indianer mit ihrer Weisheit und ihrer Verbundenheit Intuition mit der Welt und der Natur ist, was wir alles verlernt haben, bla.
Vielleicht gut gemeint. Der Schamane ja auch schon Bescheid.
Genau, ne, irgendwie in der Klischeekiste gerührt, wohlmeinend. Aber
ich glaube, der Schamane wusste Bescheid. Der war mit involviert.
Der kann nachts sich pennen und dann hat er
und hat schlechtes gesehen. Gewissen.
Er gesagt, boah, ich gehe mal zur Höhle so richtig.
Nee, der hat ein schlechtes Gewissen. Der hat mit dem Nan Carrow zusammengearbeitet, so. Der Schamane.
Nein, jetzt machen wir den Schamane nicht gewusst. Das war super.
Der kam so nett rüber. Ja, so von wegen. Ne? Der hat das alles von langer Hand an geplant und jetzt hat er sich gedacht, komm, jetzt ist es soweit, ich hau den Nan Carrow in die
das
Pfanne.
Das denkst du, aber du hältst es vollkommen für abwegig, überhaupt nur zu glauben, dass dieser Hebs-Typ da mit drin hängt.
Na komm, Entschuldigung, das fällt mir gerade ein.
Du machst auf jeden Fall die Handlung deutlich komplexer, als sie ist. Ja. Weil in der Hörspielhandlung ist es halt auch relativ einfach gehalten. Sie folgen Reifenspuren zu einem Wohnwagen, da ist überraschenderweise Bobs Vater drin gefangen gehalten.
Ja.
Und Ram-Tam-Tam, Showdown, McCarroll.
Moment. Erstmal wird ja aufgelöst und es erklärt sich irgendwie, ja, hier Bobs Dad gefunden und so weiter und so fort. Wo ich mir dann denke, so Bob geht da irgendwie hin und sagt, da ist mal, ich guck mal rein. Und Jesus sagt, das ist doch viel zu gefährlich. Wo ich mir denke, so.
Ja klar, komm, aber da kannst du Bob natürlich nicht halten.
Nein, aber sie finden halt Bobs Vater und er erzählt alles, wie es halt irgendwie gewesen ist und so weiter und sagt dann am Ende so, aber das wird uns jetzt alles nicht mehr viel nützen, weil das hätte Nan Carrow mir alles nicht erzählt, wenn er vorgehabt hätte, mich am Leben zu halten.
Ja.
Und dann frage ich mich, warum sitzt der lebend in dem Wohnmobil?
Ja, diesen Pessimismus, das fand ich auch krass.
Nee, das, also. Aber warum ist der nicht tot?
Genau.
Also warum, Nan Carrow scheint nicht der Typ zu sein, der lange fackelt. Der hat, hat schon zwei Leute abgeknallt, die dem hätten gefährlich werden können. Warum hat der Bobs Vater nicht
erzählt? Ja, die Jungs will er auch töten.
Er will die ja auch töten. Aber was ich dann auch wieder nicht verstehe, ist, als er dann da steht irgendwie und sagt, genau so ist es, ja, hat er aber ja doch irgendwie auch schon den Schamanen und den Headman mit dabei.
Ja.
Ja, so wo ich mir denke, so die reden darüber, dass der die bestimmt.
Ja, der Schamane ist ja nicht dabei, der Headman, der alte Ladysmith.
Ja, genau, ne? Wo der dann irgendwie sagt, so ja, ne, und ich lasse euch bestimmt nicht am Leben. Ja, genau, ich lasse euch nicht am Leben. Und der Headman steht daneben und sagt, ja genau, ich vertraue dir. So, hä?
Ja.
Also ja, das stimmt.
Wie ist es im Buch?
Also das wird auch nicht aufgelöst, aber es ist natürlich, im Buch ist es wie oft gegen Ende ganz anders. Es ist so, sie gehen zu diesem Wohnwagen, bis dahin ist schon viel anderes passiert. Mhm. In dem Wohnwagen ist nämlich Peter gefangen zusammen mit Bobs Vater. Mhm. Und sie machen sich aber im Wohnwagen erstmal was zu essen. Also es ist echt witzig.
Ach, ja,
in diesem Wohnmobil. Ist ein Wohnmobil.
Schön, was denn?
Crystal Meth.
Du musst ein bisschen Spannung wieder rausnehmen, das ist schön.
Und Bobs Vater sagt, ich müsste halt mal die Akten jetzt von dem lesen, der hat die halt ja hier in dem Wohnmobil, dann wüsste ich alles und dann könnte ich die Story schreiben.
Hä, die machen, so. Also Entschuldigung, die finden Bobs Vater, der da gefesselt, gefangen gehalten wird und dann machen die sich da erstmal was zu essen.
Genau.
Peter und
Bobs Vater.
Bobs Vater beide sind gemeinsam
gefangen. Nee, die sind da gefangen und die werden befreit von denen.
Aber Peter ist auch gefangen genommen.
Ja, der ist gefangen genommen an einer anderen Geschichte.
Wieso machen sich dann da was zu essen?
Ja, weiß ich auch nicht. Die machen sich was zu essen.
Was ist das für eine Frage?
Und dann, ja, wenn sie Hunger haben, ja.
Das ist bescheuert.
Und dann sagen sie so, oh, okay. Und Bobs Vater sagt dann, oh, ich müsste halt mal die Akten in Ruhe lesen und so.
Ja, super.
Und dann sagt der Peter,
Zeit.
Und der Peter sagt, ja, ich habe eine super Idee. Ich schließe die Karre kurz und dann fahren wir mit der Karre weg, dann kannst du in Ruhe lesen, ne, so. Und dann sagt
die Idee hätte nochmal kommen können, bevor wir was zu essen machen.
Dann kommt aber der Daniel sagt, ich höre Stimmen, ne, so, weil der ist ja echt, der ist da drin voll der Indianer, der liest ja auch die Spuren. Der hat die gefunden, weil der wirklich gesehen hat, was passiert ist an jedem Ort. Also, der hat gesehen, hier habt ihr euch getrennt, hier gab's Ärger mit so und so und so weiter. Und der hat also diesen Wohnwagen gefunden und der hört auch die Stimmen von den Gangstern, ja, so. Und dann sind sie ganz still und dann sagt der Peter, okay, ich probier's, ich schließe die Karre kurz und versuch abzuhauen. Und dann schießen sie auf die und dann flippt aber der Headsman aus und sagt, hört auf, zu schießen, ja, und der Dan Carroll sagt dann, ja, okay, und redet nur was in sein Funkgerät. Und dann denken sie schon, cool, wir können entkommen, aber dann steht auf dem Weg quer in Lastwagen,
ja,
und sie werden da dann rausgeholt und dann rennen sie in verschiedene Richtungen und Peter kämpft mit Biff und was weiß ich.
Ja.
Und dann denkt nämlich der Justus nach.
Action, Action,
und dann
Action,
denkt der Justus nach und denkt, scheiße, so klappt's irgendwie nicht. Und der Headsman rennt hinter ihm her. So. Und dann sagt er so, dann denkt er, okay, ich führe den Headsman zu dieser Höhle. Mhm. Ja, so. Ja. Und dann führt er den dahin und der Headsman sagt, ja, das stimmt nicht, das war nicht der Nan Carroll, der Nan Carroll ist super. Und dann überlegt der Justus, okay, wie kriege ich das jetzt gelevelt? Und dann denkt er sich,
versteckt ja nur.
Und dann denkt er sich, was hat der Schamane gesagt? Gebt dem Geist, dem Dämon, was er will. Was will der Dämon? Der will die Gefangenen. Also machen wir es jetzt so. Ich sag zu allen, wir geben auf. Dann ruft er rein, kommt, wir geben auf. Und dann kommen sie alle zusammen. Und dann konfrontiert er den Carroll mit allen Sachen, auch mit dieser Gürtelschnalle und so.
Ja.
Okay. Und dann flippt nämlich der Headsman voll aus, also der Häuptling, und sagt so, jetzt macht alles Sinn, du Arsch.
Ja, das macht er im Hörspiel ja auch.
Ja, genau. Ja. Aber da ist es nicht so deutlich.
Aber es macht auch jetzt, ich finde es ja oft total spannend, weil das Buch dann nochmal schöner auserzählt und dann Dinge Sinn machen. Das finde ich jetzt gerade irgendwie eher und total unnötiges Tamtam drumrum. Da finde ich das jetzt im Hörspiel stimmiger.
Ja, es ist nicht so gelungen, aber es ist im Hörspiel natürlich nicht klar, was Justus meint, wenn er sagt, ah, jetzt ist alles klar, gib dem Dämon, was er will.
Doch,
weil der die Dämon, Gürtelschnalle. Der Dämon will doch nicht die Gürtelschnalle haben. Der Dämon ist von Nan Carroll und nicht der Headsman.
Ja, ja.
Sonst
stimmt, ja.
Ja, das ist, genau, das wird so nicht klar. Ne? Aber die Rolle von vom Häuptling, finde ich, ist im Hörspiel an der Stelle klarer. Weil wenn so aber vorher schon irgendwie Schießerei und Tamtam und Weg absperren und Schlägerei und in Höhlen retten und bla. Also im Hörspiel ist er doch glaubhafter überrascht und sagt, ich bin hier mit Nan Carroll zum Wohnwagen. Ich sehe hier eine Szene, die kann ich nicht deuten. Aber ich bin davon überzeugt, dass Nan Carroll einer der Guten ist. Ich mache mit dem Geschäfte, der ist uns wohl gesonnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Gangster ist.
Ja, also es ist so, dass er halt im Buch schon, ich weiß nicht, ob es im Hörspiel auch so ist, er denkt, dass der Nan Carroll im Auftrag der Regierung Sprengstoff lagern muss.
Ja.
Und deswegen bewaffnet da ist und alle weghalten muss. Ja. Und deswegen auch die drei Fragezeichen rausschmeißen muss. Er glaubt, rausschmeißen.
Ja.
Und der Justus sagt, was glaubt ihr denn, was er mit uns macht? Und dann sagt er, ja, der wird euch rausschmeißen. Und dann sagt er hat doch eben schon auf uns geschossen.
Ja, ja.
Und dann fängt er an zu grübeln. Der Häuptling erstmal. Und als er dann mit der Schnalle noch kommt, und sagt, hier, und der Daniel sagt, ja, guck mal, der lag da hinten und so weiter.
Dann
ist Biff flippt dann aus. Biff sagt dann, oh, ich hab's gleich gesagt, wir hätten alle abknallen sollen, ich hau ab und rennt dann weg.
Okay.
Und dann geht's recht schnell. Also dann überwältigen sie alle und es ist Friede, Freude, Eierkuchen.
Der Schuss, der sich dabei löste, richtete keinen Schaden an.
Ja.
Ja. Wichtig.
Der Schuss, als der Häuptling nämlich dann wie ein Berserker auf einen Kerl drauf geht. Ne? Also das ist schon irgendwie krass so. Ne?
Ich skalpier dich.
So, ne? In der Ruhe liegt die Kraft, aber auch der kann anders. Ne?
Es wird nochmal eine interessante Zahl, klar. 500.000 im Jahr verdient er damit.
Ja.
Da wird mal, und das ist ja schon ordentlich,
ja.
Ne? Also das ist ja schon kriminelles Potenzial. Und da wird auch einfach mal, ja, da werden Zahlen 500.000 werden enorm wichtig und auch mal realistisch irgendwie, finde ich, und so.
Das stimmt.
Ja.
Das ist auch ungewöhnlich.
Da habe ich halt gemerkt, was für ein fauler Krimineller ich wäre.
Mhm.
Ich bin der Ocean's 11 Typ. Es muss so auf eine Sache dann 20 Millionen rüberkommen. Aber nicht 500.000 im Jahr, das muss ich dann 4 Jahre machen, damit ich da 2 Millionen zusammen habe und so. Man muss ja den anderen auch was geben. So, also es wäre nichts für mich. Also wäre ich zu faul, tatsächlich.
Aber Podcast machen, ne?
Ja, macht ja Spaß. Aber die Umwelt, irgendwelche Indianer krank machen und den Scheiß da rumkarren.
Nein, das sind schon ernsthafte Kriminelle, die da in der Folge rumtun.
Ja.
Und, kriminell ist natürlich auch hier der Ike, der Lady
Ike, Smith. Lady Smith.
Die Pfeife. Der ist natürlich abgehauen und wird dann aber
unter indianischer Gerichtsbarkeit.
Genau.
Ich frage mich, was machen sie mit dem? Hängen?
Skalpieren.
Ja, Marterpfahl, hallo, ja, hast du schon mal irgendwie einen Indianer?
Ja, ist klar, ja, ohne Marterpfahl geht ja gar nicht. Das ist ja recht.
Ja, und dann ist es auch schon eigentlich noch einen blöden Abschlusslacher und Indianernamen vom Ende entfernt, ne?
Ja, nämlich Justus, Justus
Indianer. Ova, Ava, Bakwetana, Mada, Hada, Bada,
Wada, Hada, Dude, Dude da. Genau. Ja, es ist halt wirklich, also das kann man nochmal ausreizen Richtung der Mann, der Diät macht und sich an eine Big Mac verschluckte und alle sind fröhlich und lachen und dann ist die Folge zu Ende.
Ja, und das ist eine McDonalds-Schleichwerbung, weil nirgends anders gibt es einen Big Mac.
Wobei, ich meine, so viele Leute, wie sich daran verschlucken, weiß ich auch nicht, dass die beste Werbung
ja.
ist.
Aber tja, euer Fazit.
Puh.
Zu die gefährlichen Fässer, die Hanno ausgesucht hat.
Ja, ich meine, wir wollten eine Crimebuster-Folge haben. Ich hab halt
die haben wir gekriegt.
Ja. Ja. Ich fange mal an. Ich fand sie als Kind krass. Jetzt im nochmal hören musste ich mich wirklich durchkämpfen. Also ich fand zwar die Atmosphäre und so dieses ganze Sounddesign und so fand ich gut und das war schön gemacht, aber bei der Handlung habe ich mir echt gemerkt, so geht nicht. Also ganz, ganz, ganz schwierig fand ich's. Okay. Also es mir ist irgendwie sind die Crimebuster bei mir kaputt. Kann ich nicht mehr hören.
Also ganz so krass habe ich es nicht erlebt. Es ist halt schon nicht mehr originell, das zu sagen. Aber klar, dieser nostalgische Wert, ne, der fehlt und es sind nicht die klassischen drei Fragezeichen. Ich fand, ansonsten war das ein echt gutes Hörspiel. Und ich bin da auch irgendwie durch die Handlung gut mit. Es fehlen halt viele der klassischen Elemente, die den Reiz der Serie für mich ausmachen. Insofern ist das nicht eine der starken Geschichten. Mhm. Aber es ist eine Geschichte, die für mich funktioniert. Das, was mich gestört hat, war dieser total übertriebene Humor, mit dem die Härte da konterkariert wird. Mhm. Das fand ich nervig. Und mich hat auch so ein bisschen dieses positive Rumgeeier mit dem Indianer-Kram und so genervt. Ansonsten die Gangster-Geschichte.
Dass die so ernst genommen haben, meinst du?
Ja, nee, dass da war so viel so positiver Hokuspokus und mit den Indianernamen und das fand ich irgendwie blöd. Diese eigentliche Giftmüll-Gangster-Geschichte fand ich cool.
Ja. Also ich muss sagen, ich bin tatsächlich echt positiv überrascht von der Folge. Jetzt ohne Scheiß. Ich habe die abgespeichert unter absolutes No-Go, so ein Scheiß. Und als ich die gehört habe, habe ich gedacht, oh holla, da ist doch ganz schön Drive drin. Also was ich sagen muss, wir haben uns oft früher beschwert, dass wir gesagt haben, oh ja, viel passiert ja in der Folge eigentlich, ne? Du kommst auch mit drei Sprechern aus oder so. Und hier ist sehr rasant alles. Also es ist wirklich, und die Action tut dieser Folge ganz gut, finde ich. So, es ist sehr durcheinander dann, aber also man kann sie auch schwer, also man muss sie bewusst hören bis zum Schluss. Und natürlich sind Fehler drin und so. Aber ich fand sie so, muss ich sagen, war ich überrascht, wie gut ich sie dann doch letztendlich fand. Aber was mich halt stört, ist dieser Rollenwechsel. Also dieses, dass die so, dieses Bob ist super. Bob mutiert zum Superwesen. Also war er früher vielleicht das unterbelichtete Fragezeichen, kriegt er hier Superkräfte? Er ist der Mädchenschwarm, er klettert, also im Buch, was weiß ich da drüber und so. Und ja,
das kommt im Hörspiel aber nicht so deutlich.
Nee, im Hörspiel nicht so, aber ich meine, immerhin rufen sie ihn zurück. Also, und er ist auch so, ey, mein Vater raucht gar nicht. Ne, so, also er ist so ein nerviger Teenager. Naja. Mhm. Aber daher war ich jetzt, muss ich sagen, positiv überrascht. Aber ich habe mich auch durchkauen müssen. Ja. Wenn du das zur Besprechung aufarbeitest, ist es ein sehr anstrengendes Hörspiel.
Und ich fand auch, Ich finde dieses krasse Verbrechen, das gehört da einfach nicht rein. Das ist für mich nicht drei Fragezeichen. Das war früher, ja, habe ich das einfach so hingenommen, aber ich will es da nicht haben. Also wenn mir irgendwer, keine Ahnung, auch von unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht irgendwie eine richtig gute Crimebuster-Folge ans Herz legen möchte, gerne. Aber irgendwie bin ich recht unversöhnlich mit den Folgen. Gerade so.
Es ist halt ein schöner Actionfilm. Ja. So, ne?
Ja,
die drei Fragezeichen sind halt da irgendwie als als Protagonisten an der Stelle doch recht austauschbar. Also du könntest irgendwelche Leute da irgendwie abstürzen lassen und über die Indianer und den Gangster stolpern lassen. Und das es stimmt. Braucht nicht die drei Detektive mit ihren Eigenheiten.
Stimmt. Das könnten alle anderen sein.
Das könnte ein Magnum, das könnte ein He-Man.
Ein Klößchen, so, eine Gabi als Indianerfrau.
So, letztlich brauchst du halt ein bisschen Krawall und Remi Demi und dann kommst du da durch.
Was ich wohl noch sagen muss, ist, ich finde auch die Musik und das Sounddesign ist groß.
Ja.
Also auch ne, dieses
Ja, also da muss man nochmal sagen, dieser H.G. Francis ist das, der das geschnitten hat, ne? Dass der so eine komplizierte Vorlage.
Na, nun ist wieder.
Ja, aber das ist gute, spannende, bedrohliche Musik. Das ist gut gemacht.
Ja, aber nochmal, das muss für dich dieser H.G. Francis, der aus so einer schwierigen Vorlage, und das haben wir jetzt oft gemerkt, dass es schwierig ist, die Bücher umzusetzen, obwohl die ja jetzt, glaube ich, immer passgenauer geschrieben werden. Ja, so. Mhm. Aber es wirklich, muss ich sagen, gut umgesetzt hat, mit wenig Fehlern. Ne? Mhm. So, da muss ich schon meinen Hut vorzücken. Aber ich denke, es ist wahrscheinlich noch die beste Crime Busters Folge. Mhm. Würde ich jetzt mal
War mein Grund, warum ich die halt auch irgendwie ne, in Erinnerung behalten habe, als eine davon.
Ich habe gar nicht so die Riesenabneigung gegen diese Folgen gehabt. So. Aber sie werden halt nicht meine
40 Dinge, bis 55 ne? sind es, glaube ich, wenn ich richtig sehe.
Ja. Was ich wohl tatsächlich sehr, sehr schwer fand, das ist mir auch noch nie passiert. Ich habe sowohl beim Lieblingscharakter als auch beim Zitat muss ich echt passen. Weil Zitat ist sowas, wo ich denke, da bin ich natürlich über so ein paar Sprüche vom Justus gestolpert. Aber ich fand die so doof in der Folge, deswegen will ich die nicht nehmen.
Ich habe es gerade nicht genau auf dem Schirm. Scheiße, es ärgert mich, weil ich ja normalerweise Zitate so mag. Auch in einer solchen Lage wäre ein Mindestmaß an zivilisatorischem Umgang, wie wäre es mit einem freundlichen Bitte? Und dann dieses Bitte, Justus, oh bitte, finde ich sehr schön. Also es ist
ja, das stimmt. Ja.
Mein Lieblingszitat.
Also ich finde, es ist schon ein guter Witz dabei. Und es ist die, wo er sagt, es könnte die Fährte von einem Berglöwen sein. Und Justus dann, er sagt, ach so, dann bin ich ja beruhigt. Ich dachte schon, es wäre die von einem Eichhörnchen.
Ja,
finde ich witzig. Aber ich habe so wie du Charakter der Folge.
Nee, ist nicht.
Es sind paar. Der Schaman ist nett, kommt aber zu wenig rüber. Ja. Euer He-Man da, auch kommt nicht genug oder hat nicht genug Gelegenheit auszuspielen.
Bobs Vater hat Potenzial. Ja. Wirklich Charakter der Folge zu sein, gerade wegen des Anfangs, aber er kommt zu wenig vor.
Das ist natürlich
er ist nur ganz am Anfang und ganz am Ende mit dabei, aber ich finde, da ist er stark.
Eigentlich ist es ja jetzt gemein, weil wir ja uns immer beschweren, dass so wenige Sprecher sind. Ne? Und jetzt sind viele und wir sagen, oh, dann kannst du ja gar keinen Charakter
der Folge. Ja, aber in der Rolle, das liegt ja für mich gar nicht an der Menge, sondern...
Für mich wäre es Bobs Vater.
Ja, das
als
stimmt.
Charakter
ja,
der Folge,
müsste weil man den Caro nennen, weil der gut spielt. Ja, aber ich habe auch keinen. Ich habe keinen, tatsächlich.
Ja, dann.
Ich habe keinen. Aber ich habe eine Frage, eine Quizfrage.
Oh.
Ey, aber jetzt nicht mehr gucken, ne? Nicht mehr in die Aufzeichnung.
Oh. So. Ja, ich habe ja eh keine Aufzeichnung
mehr. Wie heißt das Flugzeug?
Ich wusste es.
Also entweder Cessna N3535S. Oder Cessna N3638P oder Cessna A3993P.
Letztes.
Nein.
Ach, mittleres.
Papa. 3638.
Cessna November 3638 Papa.
Ich wusste es, dass du diese Frage stellst.
Aber ich habe noch eine. Wie heißt der Indianername von Daniels Onkel? Also übersetzt, was heißt er, meine ich?
Oh.
Ich weiß nicht.
Kommt das im Hörspiel vor?
Ja, das Das habe ich nicht aus dem Buch, das habe ich aus dem Hörspiel.
Der, dem nur noch eine Gürtelschnalle blieb.
Dem in den nicht Kopf der tote geschossen. Onkel, der, also ich meine, der Headsman, Entschuldigung. Der wird ja auch als Onkel vorgestellt.
Ach, der Headsman.
Ja, der Headsman.
Der Hetzmann.
Ja.
Weiß ich nicht.
Nee. Okay. Der, dessen Messer der Bär fürchten muss.
Ja.
No.
Ich erinnere mich.
Ich hab's mal geschafft.
Yeah.
Verdammt.
Ja.
So, wir müssen besser werden. Wir müssen besser werden.
Immer.
Ja, Gott sei Dank habe ich mal eine gelandet.
Deswegen sage ich ja, wir müssen besser werden.
Ja. Tja, das war's. Die giftigen, gefährlichen Fässer.
Die giftigen Gockel. Nein, Moment.
Auch interessant.
So. Welche Folge hört ihr euch als nächstes an? Habt ihr schon eine? Also, wo ihr sagt, nicht die wir besprechen, aber ich habe mal mich gefragt, gibt's eine, nehmt ihr euch was vor?
Ich habe gestern Abend habe ich eine neue gehört, also eine neuere. Ich habe wieder vergessen, wie sie heißt. Das ist die mit dem Dämon der Rache.
Ah, okay.
Ja, habe ich gehört. Waren ein, zwei gute Szenen drin.
Okay.
Ja.
Hast du welche, die du
Ich habe jetzt keine konkret. Ich weiß halt, dass ich irgendwie zwischen 190 und 200 habe ich noch einige nachzuholen. So. Insofern werde ich mich da auf die neueren stürzen. Aber ich habe jetzt noch nichts konkret.
Ja. Nächste, die ich höre, weiß ich aber auch schon. Gold der Wikinger.
Ah ja. Ich wollte Schrullige Millionäre reinhören, ich die gar nicht kenne.
Ich finde bei Gold der Wikinger die Atmosphäre sehr schön, wenn die auf dieser Insel sind und dieses Wolfsgeheul irgendwie da abgeht.
Ja.
Das finde ich, also fand ich als Kind auch immer eine ganz großartige
Atmosphäre. Das ist gar keine schlechte Folge, finde ich.
Ist ja auch Crimebuster, wenn man so will, ne? Aber irgendwie noch nicht so richtig, finde ich.
Nee, es gehört nur zumindest nicht offiziell.
Nein, und die fahren auch noch nicht Auto und so da.
Gut, aber wir müssen Schluss finden.
Ja, unter zwei Stunden, ne? Ja, schön, dass ihr dabei wart. Schreibt eure Kommentare zu den Crimebustern. Vielleicht seht ihr das ja auch alle vollkommen anders.
Genau. Als ich. Was ist eure Lieblings-Crimebuster oder schlimmste Crimebuster-Folge? Ja. Oder seht ihr das gar nicht so? Und vor allem, ja, vielleicht erinnert sich jemand, das fände ich spannend, vielleicht erinnert sich jemand von euch an daran, so wie Hanno, dass er den Übergang mitgekriegt hat als Kind und erinnert da noch was darüber. Das fände ich sehr spannend.
Ja. Oder auch wie vielleicht, ich kenne das ja tatsächlich als Kind, diesen Übergang, wie es vielleicht tatsächlich gewesen ist, wenn man selber jugendlich war in der Zeit des Übergangs. Hm. Vielleicht hat das dann eine ganz andere Wirkung. Vielleicht sagt man dann, boah, endlich, cool. Ja, wäre ja auch möglich.
Oder gerade in der Karate-Ausbildung steckte.
Ja.
Zu der Zeit.
Ja. Gut. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.